Sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 90. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat und begrüße Sie alle recht herzlich. Mein Name ist Petra Pau. Ich bin die amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die öffentliche Anhörung der Sachverständigen leiten. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind und uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Inneres und Heimat und der mitberatenden Ausschüsse zu beantworten. Ich begrüße daher zunächst die von den Fraktionen benannten Sachverständigen, Herrn Boris Eisengräber, Herrn Dr. Sven Herpich, Herrn Professor Dr. Dennis Kenji-Kiepke, Herr Professor Timo Kopp, Herrn Andreas Köhnen, Herrn Felix Kuhlenkamp, Frau Claudia Plattner und Frau Professor Dr. Haya Schulmann. Der Sachverständige Professor Dr. Martin Markgraf kann krankheitsbedingt nicht teilnehmen, hat aber eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Für die Bundesregierung darf ich den Herrn parlamentarischen Staatssekretär Johann Saathof aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat willkommen heißen. Die Sitzung wird live auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und ab morgen über die Mediathek für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Wir hatten schriftliche Stellungnahmen erbeten. Für die eingegangenen Stellungnahmen bedanke ich mich bei den Sachverständigen. Sie sind an alle Ausschussmitglieder verteilt worden und werden dem Protokoll der Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis zur Durchführung der öffentlichen Anhörung auch die Aufnahme der Stellungnahmen in eine Gesamtdrucksache umfasst. Von der heutigen Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt und Ihnen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden Ihnen Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache, bestehend aus Protokoll und schriftlichen Stellungnahmen, wird im Übrigen auch ins Internet eingestellt. Für die Anhörung ist die Zeit von 11 bis 13 Uhr vorgesehen. Ich werde gleich jedem Sachverständigen die Gelegenheit geben, einleitend 3 Minuten Ihre Position darzustellen. Ich bitte tatsächlich, sich auf diese 3 Minuten zu konzentrieren. Wie gesagt, Ihre schriftlichen Stellungnahmen wurden ja verteilt. Nach den Eingangsstatements werden wir orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Ich bitte, dass die Fragestellenden diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die sie die Frage richten wollen. Zu den Frageregeln gilt, in den Fraktionsrunden kann jede Fragestellerin und jeder Fragesteller entweder 2 Fragen an eine Sachverständige bzw. einen Sachverständigen oder je eine Frage an 2 Sachverständige richten. Für die Fragen gilt eine 2 Minuten Zeitbegrenzung. Die Auskunftsperson antwortet unmittelbar auf die Frage. Für die Antwort auf jede Frage stehen ebenfalls 2 Minuten zur Verfügung. Nach der 2. Fraktionsrunde werde ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit situativ entscheiden, ob das Zeitfenster weiterhin 2 oder nur noch 1 Frage zulässt. Wenn Sie damit einverstanden sind, werden wir so verfahren. Bevor ich jetzt den ersten Sachverständigen ums Wort bitte, nur erklärend, der Kollege Höferlin ist noch in der Anreise. Er wird sich eventuell hier gleich noch digital zuschalten. Ich hoffe jedenfalls, dass er dann zur Fragerunde auch hier anwesend ist und entsprechend mittun kann. Entsprechend der alphabetischen Reihenfolge darf ich dann Herrn Eisengräber um seine Eingangsstellungnahme bitten.
Guten Tag, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Zunächst vielen Dank für die Möglichkeit, heute zum Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Ich spreche als Vertreter der Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Unternehmen der Schwarz-Gruppe. Ich bin hier unter anderem für die Umsetzung der Vorgaben des aktuellen BSI-Gesetzes sowie des zukünftigen NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zuständig. Wir sind schon heute in Teilen kritische Infrastruktur. Die Zusammenarbeit mit dem BSI erleben wir hierbei als sehr positiv und als wichtigen Erfolgsfaktor für die Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland. Aufgrund der Abhängigkeit einzelner Unternehmen von funktionierenden Lieferketten, Infrastruktur und Behörden ist die übergreifende Definition und Durchsetzung eines Mindestsicherheitsniveaus wie in der NIS-2 begrüßenswert und notwendig. Die geforderten Risikomanagementmaßnahmen folgen Best Practices und sollten aus unserer Sicht ohnehin aus Eigeninteresse zum Schutz gegen Cyberbedrohungen getroffen werden. Wir plädieren, die Anforderungen des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes und des KRITIS-Dach-Gesetzes aufeinander abzustimmen. Die in § 32 definierte gemeinsame Meldestelle des BSI sowie des BBK ist hierbei eine positive Entwicklung. Unterschiedliche Umsetzungen der NIS-2 in den Mitgliedstaaten werden für EU-weit agierende Unternehmen eine Herausforderung darstellen und effektive Reaktionen auf Cyberangriffe erschweren. Ein möglicher Lösungsansatz ist, Nachweis-, Melde- und Registrierungspflichten auf den Mitgliedstaat zu beschränken, in dem die jeweilige IT-Infrastruktur betrieben wird. Neben dem Fokus auf reaktive Risikomanagementmaßnahmen ist auch die Berücksichtigung von präventiven Sicherheitsmaßnahmen wichtig und hervorzuheben. Bei weiteren Konkretisierungen ist zu beachten, dass die Technologieoffenheit gewahrt bleibt. Die Etablierung eines angemessenen Cybersicherheitsniveaus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der der Staat eine Vorbildfunktion einnimmt. Zur Verbesserung der Cybersicherheit im öffentlichen Sektor gehört neben der Stärkung des BSI und weitere Sicherheitsfunktionen auch die Modernisierung der IT-Infrastruktur nach Stand der Technik und der Nutzung von Lösungen zur Stärkung der digitalen Souveränität sowie der Bereitstellung des hierfür erforderlichen Budgets bei Bund, Ländern und Kommunen. Für weitere Details darf ich auf die umfangreiche schriftliche Stellungnahme verweisen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Wir gehen dann weiter zu Herrn Dr. Sven Herpig.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, Abgeordnete, Mitarbeitende, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte interessierte Öffentlichkeit. Ich möchte vier Aspekte meiner schriftlichen Stellungnahme hervorheben. Erstens, die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie gibt uns die Möglichkeit einer harmonisierten IT-Sicherheitsregulierung von Bund und Ländern. Die Chance wird im aktuellen Gesetzesentwurf vertan, vor allem deswegen, weil ein wichtiger Punkt des Koalitionsvertrags bisher nicht umgesetzt werden konnte. Dort heißt es zur Erinnerung, wir leiten einen strukturellen Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur ein, stellen das BSI unabhängiger auf und bauen es als zentrale Stelle im Bereich IT-Sicherheit aus. Deutschland bleibt jetzt allerdings neben einer fragmentierten IT-Sicherheitsarchitektur und einer fragmentierten Cybersicherheitsstrategie nun auch noch bei seiner fragmentierten IT-Sicherheitsregulierung. Das ist weder effektiv noch effizient oder im Sinne der Cybersicherheit dieses Landes. Zweitens. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie sieht die Notwendigkeit einer operativ unabhängigen Stelle. Auch dieser Aspekt wird im aktuellen Gesetzesentwurf nicht ausreichend berücksichtigt. Und das, obwohl es im Koalitionsvertrag heißt, Zitat, wir, Auslassung, stellen das BSI unabhängiger auf. Der Diskurs um eine größere Unabhängigkeit des BSI dauert bereits seit Jahren an. Es gibt mittlerweile viele ausgearbeitete Vorschläge dazu, wie das geschehen kann. Dass der Gesetzentwurf keinen einzigen dieser Vorschläge aufgreift oder einen anderen Vorschlag macht, ist wenig nachvollziehbar. Drittens. Die teils weitreichenden Ausnahmeregelungen für einige Einrichtungen der Bundesverwaltung sind fachlich fragwürdig. Und das waren sie schon, als wir analoge Regelungen in der Debatte um das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 diskutiert hatten. Als jemand, der mal in der Stabsstelle IT-Sicherheit des Auswärtigen Amtes gearbeitet hat, verstehe ich den Bedarf von Ausnahmen bei komplexen IT-Infrastrukturen. Wenn ich mich jedoch jetzt in meine Rolle von damals hineinversetze, dann würde ich mich sicherlich nicht gegen mehr Regulierung wehren. Ich rege an, sich noch mal genauer mit den Fortschritten von IT-Sicherheit im Bund auf Basis des Umsetzungsplans Bunds vertraut zu machen und daraus abzuleiten, ob eventuell einzelne Bereiche und Einrichtungen wirklich von diesen sinnvollen IT-Sicherheitsregelungen ausgenommen werden sollten. Viertens und letztens. Viele Staaten betrachten Schwachstellen mittlerweile als strategische Ressource und den Umgang damit als relevant für die nationale Sicherheit. Mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, die Volksrepublik China und die Niederlande, haben daher umfassende Policies zum Umgang mit Schwachstellen implementiert. In Deutschland macht jeder staatliche Akteur mit Informationen zu Schwachstellen das, was ihm sein gesetzlicher Rahmen erlaubt, ohne dass es hier eine übergeordnete Strategie gibt. Das aktuelle Modell folgt den Partikularinteressen der einzelnen Sicherheitsbehörden mit einem Mindestgrad an Transparenz und Kontrolle. Für Externe, also Mitarbeitende anderer Behörden oder Sicherheitsforschende, schafft es Misstrauen und rechtliche Unsicherheiten und damit negative Anreize, Schwachstellen zu melden und somit auf mehr Cybersicherheit hinzuwirken. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie gibt uns die Möglichkeit, ein umfassendes staatliches Schwachstellenmanagement nach deutscher Lesart einzuführen. Flankiert wird diese NIS-2-Richtlinie auch hier vom Koalitionsvertrag, in dem es heißt, wir führen Auslassung ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen, Auslassung ein. Während der vorliegende Gesetzentwurf zwar einzelne Regelungen zum Umgang mit Schwachstellen und zu bestehenden Prozessen ergänzt, ergibt sich daraus kein umfassendes staatliches Schwachstellenmanagement, sondern lediglich mehr Komplexität. Und Komplexität ist bekanntlich der Feind von IT-Sicherheit. Dass wir seit über 7 Jahren daran scheitern, ein ressortübergreifendes staatliches Schwachstellenmanagement zu implementieren, ist nichts weniger als enttäuschend. Abschließend möchte ich noch meine Verwunderung darüber ausdrücken, dass trotz Berührung Ihres Zuständigkeitsbereichs die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nicht durch den Ausschuss geladen wurde.
Danke. Wir machen weiter mit Professor Dr. Kipka.
Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier heute Stellung zum Entwurf des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes nehmen zu können. Gemessen an der Tatsache, dass die Umsetzung von NIS-2 in Deutschland schon seit mittlerweile fast 2 Jahren möglich ist und angegangen wird, enthält der vorgelegte Entwurf leider noch zu viele Schwächen und Unklarheiten, teilweise auch Maßgaben, die der Erhöhung des allgemeinen Cybersicherheitsniveaus nicht förderlich sind. Zu vermissen ist ebenfalls eine Vereinheitlichung der Systematik des nationalen Cybersicherheitsrechts, die zwischen bereichsspezifischen allgemeinen Vorgaben und der Cybersicherheit in Bund und Ländern unterscheidet. Denn letztlich verlangt NIS-2 nichts anderes, als dass selbst in einem föderalen Deutschland einheitliche Cybersicherheitsstandards definiert werden. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Zersplitterung von Vorgaben verteilt auf unterschiedliche regulatorische Ebenen mit unterschiedlicher Verbindlichkeit und verschiedener inhaltlicher Dichte sind wir zurzeit noch weit von einer einheitlichen Umsetzung entfernt. Hauptkritikpunkte betreffen dabei die nach wie vor im nationalen Verwaltungsgefüge unklare Rolle des BSI, die nicht angetastet wurde, obwohl das BSI nicht nur in seiner Rolle als Zentralstelle für Cybersicherheit einen weiteren Ausbau erfahren soll, sondern mit NIS-2 auch zahlreiche weitere Befugnisse erhalten wird. Bereits ebenso mehrfach kritisierte begriffliche Schwächen, die sich bereits im geltenden Recht wiederfinden, werden noch nicht ausgeräumt. Dies ist für den richtigen und rechtssicheren Umgang mit den Vorschriften durch die Betroffenen jedoch essentiell. Ganz zentral ist überdies die gesetzlich angeordnete Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen nach NIS-2 in § 30 BSI-Gesetzentwurf. Hier wird nahezu 1:1 auf den NIS-2-Maßnahmenkatalog verwiesen, was bei betroffenen Einrichtungen jedoch zu Unsicherheit darüber führt, welche Maßnahmen im Einzelnen zu realisieren sind, ob diese überhaupt in den konkreten betrieblichen Anwendungskontext passen. Durch die pauschale Anordnung der Verwendung von Systemen zur Angriffserkennung und weiteren Einzelmaßnahmen gerät zunehmend außer Fokus, dass Cybersicherheit eine Managementaufgabe ist, die sich an eine individuelle Risikobewertung anschließt und deshalb zunächst nichts mit einzelnen Produkten und Insellösungen zur Cybersicherheit zu tun hat. Diese Unsicherheit für betroffene Einrichtungen zieht sich bedauerlicherweise durch den gesamten Gesetzentwurf. So mit Blick auf die Registrierung, das Meldewesen, die Anforderungen an Dokumentation und Nachweise, die Geschäftsleiterverantwortlichkeit sowie die Schaffung von betrieblicher Awareness. Über den Bereich betroffener Privatunternehmen hinausgehend finden sich überdies auch im öffentlichen Teil des Gesetzesvorschlags weitere und auch systematische Schwächen, die sich an die Definition von Einrichtungen der Bundesverwaltung einrichten und an die Kontrolle, an die künftige Rolle des CISO-Bund anknüpfen, die weiterhin undefiniert im Raum steht. Im Hinblick auf den Datenschutz enthält der Entwurf außerdem weitere erhebliche nennenswerte Schwächen, die teils sogar unionsrechtswidrig sein dürften. So zum Beispiel die Anforderung, nur offensichtliche Datenschutzverletzungen infolge eines Cybersicherheitsvorfalls an die Datenschutzaufsicht zu melden und wie die Befugnisse von BSI und BFDI auch künftig klar voneinander abzugrenzen sein sollen. In meiner Stellungnahme hatte ich überdies angemerkt, dass die Einbeziehung der BFDI in den weiteren Gesetzgebungsprozess ratsam wäre, was mit Stellungnahme von heute nun auch geschehen ist. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Das Wort geht an Professor Kopp.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde jetzt in den 3 Minuten nicht auf Details eingehen, sondern mir geht es eher stärker darum, noch mal den Sense of Urgency zu steigern, vielleicht durchaus auch mit der Absicht, etwas provokativ zu machen. Ich schaue es deswegen mir das Ganze mal aus Sicht des Angreifers an, was die heutige Situation ist. Da haben wir die erste Ebene, wo wir auf Schwachstellen schauen, das ist die Technik. Da haben wir so die typischen Schwachstellen, Passworte, zu viel Rechte, veraltete Software. Wir haben eine zweite Dimension, das ist die Organisation. Da geht es eben um fehlende Verantwortlichkeiten, unklare Prozesse, Awareness bei Mitarbeitern, Geschäftsführern. Wenn ich aus den beiden Blickwinkeln schaue, dann kann ich sagen, dass das im Gesetz gut adressiert ist. Es ist überall im Detail noch zu klären, aber wir sind da auf dem richtigen Weg halt. Das Problem ist, wir sind jetzt schon verzögert in der Einführung halt. Und wir sehen aber auch, dass das in bisher regulierten Branchen wie eben Finanzdienstleistern, Telcos ja auch gut funktioniert. Die Häuser sind sicherer als diejenigen, die nicht reguliert sind. Von daher müssen wir dazu kommen, dies schnellstens zu implementieren. Aber es gibt noch eine dritte Ebene, Die dritte Ebene ist dann eben Staat und Gesellschaft. Wovor die Techniker und die Geschäftsführer Fehler machen könnten, sind wir jetzt in dem Bereich, wo sozusagen die Politiker die Fehler machen können. Und wenn ich da nach Top 3 der Schwachstellen gefragt werde, dann wird es jetzt vielleicht einen Aufschrei geben, aber dann heißen die für mich Föderalismus und Ressortunabhängigkeit in der Form, wie sie jetzt betrieben werden, und eben schlecht priorisierte Haushaltsmittel. Und was das dann bedeutet, das ist natürlich ein Thema, was viel größer ist als NIS II, aber die Chance in diesem Gesetz wäre gewesen, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und das fehlt völlig im Gesetz. Im Gegenteil, es ist teilweise eher ein Rückschritt, Thema Ausnahmen, die für nachgeordnete Behörden gemacht werden. Und wenn wir sagen, dass Ketten so stark sind wie das schwächste Glied, dann haben wir eher ein Cyberschwächungsgesetz. Dafür ist übrigens, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eingekreist bin von denen, die heute noch verantwortlich sind und die bis gestern dafür verantwortlich sind, weniger das BMI verantwortlich als andere Ministerien, die sozusagen aus der Außenwahrnehmung halt immer eher wie in einem Handel gesagt haben, ich stimme dem zu, wenn ich folgende Ausnahme bekomme. Ich will das ganz mal bildlich machen, auch wenn mir die Zeit wegläuft. Sie kennen wahrscheinlich alle Dodo, den Vogel, der ausgestorben ist, weil er sich nicht mehr auf neue Gefährdung halt anpassen kann. Wenn ich das mal übertrage, wer glaubt, dass Cybergefährdung sich genauso managen lassen wie ein überlaufender Fluss, nämlich am besten von einem Landrat, und nicht sieht, dass wir ein einheitliches Niveau brauchen, dass wir einheitliche Vorgaben, Verantwortlichkeiten brauchen, der wird als Cyberdodo enden. Wer nicht sieht, dass es Ausnahmen für Ministerien nicht sinnvoll sind, dass reduzierte Anforderungen für nachgeordnete Behörden und Außenministerien sind ja nicht die einzigen, für die es Ausnahmen gibt, dass das kontraproduktiv ist, wenn wir kein einheitliches Niveau haben, der wird als Cyberdodo enden. Wer den Bundeszieh so einführen will, aber ohne wirkliche Durchgriffsrechte, weil man dann eigene Befugnisse abgeben müsste, der wird als Cyberdodo enden. Wer dem BSI nur eingeschränkte Rechte gibt, Stichwort Schwachstellenscan, die teilweise Privatpersonen sogar möglich wären, der wird ebenfalls als Cyberdodo enden. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Wer als großes Bundesland glaubt, bloß weil man es kurzfristig besser machen kann, mache ich es lieber alleine als Bund, der wird es ebenfalls seine Probleme haben. Das mag kurzfristig sein, aber man muss immer denken, wenn man größer als Saarland, kann man auch kleiner sein als Russland. Von daher Geld sparen, wer in der Prävention nicht Geld spart, der wird am Ende teuer bezahlen. Von daher schnellstens einführen das Gesetz, aber bitte diese Änderung, diese Schwächung auf staatlicher Seite ändern.
Danke. Das Wort geht an Herrn Köhnen.
Ja, ich möchte mich ebenfalls zunächst für die Einladung in die Sachverständigenanhörung bedanken. Meine Person dürfte hinlänglich bekannt sein. Ja, wenn ich noch einmal da starte, wo es losgegangen ist, nämlich bei NIS II selber und der europäischen Richtlinie, dann muss man ganz deutlich sagen, Ziel der europäischen Richtlinie war eine wirklich sehr weitgehende, breite Harmonisierung des Informationssicherheitsrechts in der Europäischen Union und vor allen Dingen ein Schutz der kritischen Infrastrukturen und der Unternehmen, die für unsere Volkswirtschaften relevant sind. Dieses Harmonisierungsziel, muss man leider sagen, ist auch in der NIS II selber in Teilen nicht völlig erreicht worden. Etwa das, was wir hier im konkreten Umsetzungsgesetz wiederfinden, was die föderale Ebene angeht und was tatsächlich dann auch die Regulierung der Bundesbehörden angeht, so ist das tatsächlich auch Ausdruck der Schwächen, die in NIS II schon mit enthalten sind. Ja, dies dürfte mein erster Punkt sein. Ich sehe vor allen Dingen dort, wo es um die Regulierung der Bundesbehörden geht, deutliche Schwächen, in dem unterschieden wird zwischen den Ministerien und dem Kanzleramt auf der einen Seite, die höhere Anforderungen erfüllen müssen, und den Bundesbehörden, die tatsächlich unter den Regulierungsstand zurückfallen, der bereits mit dem Umsetzungsplan Bund 2.0 erreicht wurde. Das ist ein falsches Signal, vor allen Dingen auch an die Wirtschaft, die jetzt viel breiter reguliert wird. Hier wäre sicher Gelegenheit zur Nacharbeit gegeben. Und es ist vor allen Dingen auch noch so, dass sich die Frage stellt, wie Netze des Bundes, IT-Dienstleister des Bundes und auch der Anschluss an den Geheimschutz in einer solchen Form gelingen kann. Der IT-Grundschutz selber ist ebenfalls im Gesetz nicht in adäquater Weise behandelt. Doch werden im Gegensatz zu dem, was BSI nämlich eigentlich werden soll, nämlich fachlich unabhängiger und unabhängig in fachlicher Form, sehr konkrete Bedingungen getroffen, wie IT-Grundschutz weiterzuentwickeln und einzusetzen ist. Das finde ich alleine fachlich nicht adäquat. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass, wie bereits von einigen Vorrednern erwähnt, die Position eines CISO des Bundes eingerichtet werden sollte. Er muss konkrete, klar definierte Befugnisse haben, die sich vor allen Dingen im Controlling bei IT-Projekten und auch bei den Finanzen äußern. Sie wissen, ich persönlich bin der Meinung, dass es ein Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Ressorts sein muss, also ein Staatssekretär in einem der Ministerien. Und er muss Budgetverantwortung haben. Und damit möchte ich auch direkt überleiten zu meinem Abschlussplädoyer. Bitte stärken Sie das BSI durch fachlich unabhängigere Aufstellung, durch verbesserte finanzielle und personelle Aufstellung und richten Sie einen CISO des Bundes ein, der tatsächlich auch eine Budgethoheit für Cybersicherheit besitzt. Danke.
Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kuhlenkamp.
Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute als Vertreter des Bitkom zum NIS II Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz Stellung nehmen darf. Unsere Wirtschaftsschutzstudie zeigt, im letzten Jahr entstand in deutschen Unternehmen ein Rekordschaden von 178 Milliarden Euro allein durch Cyberangriffe. Die Tendenz ist steigend. Angesichts dieser Bedrohungslage begrüßen wir die Ziele von NIS II für ein einheitliches Cybersicherheitsniveau in der EU. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen durch NIS II und andere digitalpolitische Gesetze jedoch vor einer großen Umsetzungswelle. Für eine effiziente Anwendung in der Praxis braucht es daher eine koordinierte und harmonisierte Implementierung. Dabei schließe ich mich den hier bereits angebrachten Punkten an, insbesondere im Hinblick auf das Schwachstellenmanagement, die Rolle des BSI und den Bundes-CISO. Ich möchte auch drei weitere zentrale Punkte hervorheben, die für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung sind. Erstens, die Kommunikation und Unterstützung für regulierte Einrichtungen ist noch verbesserungswürdig. In Ländern wie Lettland und Italien werden die betroffenen Unternehmen aktiv von der Regierung informiert. In Deutschland müssen hingegen 30.000 Unternehmen selbst herausfinden, dass sie von NIS II betroffen sind. Die Frage lautet daher, warum informiert der deutsche Staat hier nicht proaktiv? Unternehmen mit geringen Ressourcen benötigen darüber hinaus konkrete Unterstützung bei der NIS II-Umsetzung. Der Bundesrat hat dies bereits in Form von ausreichenden Finanzierungsstrukturen für Krankenhäuser gefordert. Eine gezielte Aufstockung der Mittel für das BSI kann ebenfalls hilfreich sein. Wenn diese sinnvoll und an der richtigen Stelle eingesetzt werden, hilft dies den Unternehmen, die bei der Umsetzung auf die fachliche Unterstützung durch das BSI zurückgreifen wollen. Auch die Vorfallsmeldungen treffen in dem Fall dann nicht mehr auf ein Vakuum. Zweitens. Es gibt viele offene Fragen zu den Meldefristen nach § 32. Die Frist bis zur ersten Meldung wurde auf europäischer Ebene auf 24 Stunden festgelegt, was aus unserer Sicht zu wenig Zeit ist. Dies kann nun allerdings nicht mehr angepasst werden. Daher muss jetzt zumindest die Anwendung der Frist geklärt werden. Beginnt die Frist, sobald der Vorfall als signifikant eingestuft wurde oder ab dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen vom Vorfall erfährt? Und was passiert, wenn ein Vorfall am Wochenende erst montags analysiert werden kann? Manche Interpretationen dieser Fragen würde IT-Service rund um die Uhr erfordern. Das ist für viele Unternehmen im Scope der NIS-2-Richtlinie nicht umzusetzen. Drittens. Die Harmonisierung mit dem Kritis-Dach-Gesetz lässt weiterhin große Lücken. Und das, obwohl die Abgrenzung zwischen physischer und digitaler Sicherheit fließend ist. Die regulierten Unternehmen brauchen Kohärenz und Rechtssicherheit. Ein voll funktionsfähiges NIS-2-Gesetz braucht ein entsprechendes Kritis-Dach-Gesetz. Die Zeit dafür drängt angesichts der auslaufenden Legislaturperiode. Abschließend möchte ich auch betonen, dass alle genannten Punkte umso weniger auf Verständnis in der Wirtschaft stoßen, wenn durch Ausnahmen für Einrichtungen der Bundesverwaltung in § 29 eine große Glaubwürdigkeitslücke geschaffen wird. Dies gilt auch für die Ausnahmen durch die Entscheidung des IT-Planungsrates für die Kommunen und Länder. Auch hier bitten wir unbedingt um Nachbesserungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Details können Sie der schriftlichen Stellungnahme des Bitkom entnehmen.
Herzlichen Dank. Das Wort geht an Frau Plattner.
Guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, zu diesem wichtigen Gesetz eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Die Bedrohungslage ist im Cyberraum anhaltend hoch. Wir berichten kontinuierlich darüber, über die Einzelheiten, auch hier im Ausschuss. Und insbesondere haben wir ein sehr hohes Risiko für kritische Infrastrukturen, Bundesverwaltung und politische Institutionen. Cybersicherheit ist inzwischen nationale Sicherheit und die braucht dieses Gesetz dringend. Deshalb ist aus meiner Sicht die oberste Priorität, dass ein Gesetz zur NIS-2-Umsetzung schnell verabschiedet wird, damit wir in die Umsetzung kommen. Trotzdem sehe ich noch Nachbesserungsbedarf, den ich in einigen Punkten gerne aufzeigen möchte. Bezüglich des Geltungsbereiches. IT-Sicherheitsvorgaben müssen für die gesamte Bundesverwaltung gleichermaßen gelten. Die aktuell formulierten Ausnahmen können wir uns nicht leisten, denn wir sind hier verwundbar. Ich verstehe, wie schwierig es war, auch nur diesen Kompromiss zu finden, aber wir haben auch ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, wenn wir selber nicht bereit sind, zu tun, was wir von der Wirtschaft erwarten. Bezüglich des CISO. Die Bundesverwaltung braucht dringend Hilfe und Struktur bei der Bewältigung der Herausforderungen in der Cybersicherheit, auch in Form einer klaren CISO-Verantwortlichkeit. Das BSI hat hierzu bereits bestehende Organisationen geschaffen, die das am kompetentesten und aufwandsärmsten leisten könnten und das insbesondere neutral und ohne Bruch in der Zuständigkeit für den Prozess. Denn das BSI ist ja durch NIS II in jedem Fall zuständig. Deswegen möchte das BSI diese Aufgabe gerne auch richtig und ganz übernehmen. Wichtig sind die dazugehörigen Befugnisse im Gesetz zu verankern und keinen zahnlosen Papiertiger zu schaffen. Zur Diskussion um ein unabhängigeres BSI, dessen Rolle gestärkt werden soll, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Zwei Dinge sind mir hier wichtig. Punkt Nummer eins, wir werden auch weiterhin ein starkes Ministerium an unserer Seite brauchen. Das heißt, wir sehen keine Konstruktion wie zum Beispiel die der BFDI. Wir arbeiten gut mit den Kolleginnen und Kollegen des BMI zusammen. Unabhängigkeit muss aus meiner Sicht deshalb in der Wahrnehmung der fachlich-technischen Aufgabe festgeschrieben werden und durch eine Programmsteuerung statt Einzelerlasssteuerung auf ein strategisch stabiles Fundament gestellt werden. Operative Abwehrfähigkeiten des BSI stärken. Hier geht es uns um Anordnungsbefugnisse des BSI gegenüber Domain-Anbietern. Sehr technisches Detail, aber eine Regelungslücke, die uns einfach Kraft nimmt. Und die Befugnis zur Messung der Resilienz deutscher IT-Systeme gegenüber aktuellen Schwachstellen. Im Moment sind die Angreifer hier im Vorteil. Die suchen einfach nach Schwachstellen, um die Betroffenen anzugreifen, wohingegen wir nicht danach suchen dürfen, um die Betroffenen zu warnen. Das kann nicht sein. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zum Schwachstellenmanagement. Über einen Punkt sind sich alle Parteien einig. Schwachstellen, die das BSI in die Finger bekommt, werden in einem koordinierten Schwachstellenprozess der Schließung zugeführt. Das könnten wir schon mal ins Gesetz schreiben und damit auf die Bank bringen, wenn man so will. Andere Bereiche der Bundesregierung brauchen andere Regelungen. Das verstehe ich sehr gut. Und ein Weg nach vorne könnte hier sein, diesen nicht das BSI betreffenden Teil gegebenenfalls auszulagern und an anderer Stelle zu regeln. Damit schließe ich mein Statement mit der erneuten Bitte einer zügigen Verabschiedung eines NIS-2-Umsetzungsgesetzes und freue mich auf Fragen.
Vielen Dank. Das Wort hat Frau Professor Schulmann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Stellungnahme umfasst sechs Bereiche. Erstens, eine aller Verwaltungsebenen umfassende Umsetzung würde Synergien schaffen, Kosten senken und die Qualität der Cybersicherheit für alle verbessern. Leider vergeben wir uns dieser Chance. Der Entwurf regelt nur die Bundesebene, nicht die genauso wichtige Landesebene. Selbst im Bund gibt es zahlreiche Ausnahmen. Alle Ausnahmen sollten auf das absolut Notwendigste reduziert werden. Zweitens, das BSI sollte, wie vorgesehen, im Geschäftsbereich des BMI bleiben, muss aber unabhängiger werden. Weniger Fachaufsicht durch das BMI, mehr Autonomie, unmoderierte Kommunikation und Vetorechte. Der CISO-Bund sollte im BSI als faktische CISO-Organisation angesiedelt sein. Ein CISO neben dem BSI würde Redundanzen schaffen und die Autorität des BSI untergraben. Augenhöhe des CISO mit Bundesministerien lässt sich durch konkrete Festlegungen im Gesetz herstellen. Damit wir künftig auch politisch komplexe Themen einfacher angehen können, etwa die Einbeziehung der Länder, empfehle ich die Einrichtung eines unabhängigen Expertenrats für Cybersicherheit. Drittens, das BSI sollte die Länder und weitere Einrichtungen in Scans und Ähnliches einbeziehen dürfen. Nur so entsteht ein Gesamtbild, von dem alle und auch die Länder profitieren würden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die IT entlang der Lieferketten scannen zu dürfen, selbst wenn diese sich möglicherweise im Ausland befindet. Das BSI sollte nicht nur nach bekannten Schwachstellen, sondern auch nach Zero Days suchen dürfen. Die derzeitige Einschränkung in § 15 ist ihre geleitet. Statt die Suche zu untersagen, sollte das Gesetz festlegen, wie das BSI mit gefundenen Schwachstellen umgehen soll. Viertens, konkrete Verpflichtungen sind hilfreicher als vage Vorgaben. Es ist deshalb gut, den IT-Grundschutz für die Bundesregierung vorzuschreiben. Die sollte aber auf alle Verwaltungen ausgedehnt werden. Zudem deckt der IT-Grundschutz nicht alles ab. Vorgaben zur Umsetzung der Zero-Trust-Prinzipien wären deshalb sinnvoll, ähnlich wie dies 2022 in den USA gemacht wurde. Der Entwurf übersieht auch, dass DNS nur eines von mehreren Kernsystemen des Internets ist. Genauso wichtig ist Routing-Sicherheit. Das White House hat dazu eine Roadmap für die USA veröffentlicht. Ich empfehle Ähnliches auch bei uns zu tun. Fünftens, aktive Cyberabwehr kommt im Entwurf kaum vor. Wir brauchen dringend einen umfassenderen Rechtsrahmen. Sechstens. Wir können Sicherheit nicht ohne vertrauenswürdige IT erreichen. Der Entwurf belässt leider alles beim Alten. Das BSI kann nur eingeschränkt vor einzelnen Produkten warnen, überhaupt nicht vor Herstellern. Ich empfehle, mehr Klarheit und Möglichkeiten vorzusehen. Trotz aller Kritik möchte ich abschließend betonen, dass der Entwurf schon jetzt ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist wichtig, dass wir NIS2 zügig umsetzen und dass das Gesetz Anfang 2025 in Kraft treten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Wir kommen nun in die Fragerunde. Ich erinnere noch mal an unsere Regeln. Sie benennen, ob Sie zwei Fragen an einen Sachverständigen stellen oder jeweils eine Frage an jeweils eine oder einen Sachverständigen. Und dazu stehen 2 Minuten zur Verfügung und für die Antworten jeweils auch 2 Minuten. Das Wort hat der Kollege Hartmann.
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin und amtierende Vorsitzende, herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass wir diese Anhörung durchführen dürfen. Danken an die Sachverständigen. Um das Prozedere etwas zu ergänzen, würde ich mir die Fragenteil aufteilen mit Herrn Kollegen Baldi. Der würde die zweite Frage stellen. Vielleicht sollten wir uns noch mal kurz daran erinnern. Wir sind ja froh, dass wir diesen Entwurf endlich beraten können. Der Koalitionspartner spricht jetzt von der Woche der Entscheidung. Das ist aber auch schon seit April letzten Jahres oft auf der Bremse gestanden worden, wenn da ganz viele Referentenentwürfe im Raum waren. Ich kann Ihnen versichern, wir hätten das gerne schneller gebracht. Deswegen danken wir Ihnen auch, dass der Entwurf jetzt da ist. Und ich kann Ihnen versichern, was hier kritisiert worden ist, das Kritisdachgesetz kommt jetzt auch endlich. Auch die Woche der Entscheidung an der Stelle endlich die Blockaden auf Ebene der Bundesregierung gelöst. Das muss ja auch gesagt werden, denn das darf nicht nachher beim BMI hängen bleiben. Deswegen, Frau Schulmann, ich möchte Sie gerne fragen. Sie haben etwas zum Thema Befugnisse des BSI ausgeführt, Warnungen der Öffentlichkeit. Es geht nämlich darum, ein insgesamt höheres Niveau zu haben. Ich möchte jetzt nicht den föderalen Zusammenhang und das Zusammenspiel allein betrachten, sondern es geht auch um Unternehmen und Öffentlichkeit. Sie haben dazu rechtssichere Regelungen angemahnt. Können Sie das noch mal ausführen? Ich würde an Herrn Kollegen Baldi gerne übergeben.
Vielen Dank. Ich würde Frau Schulmann meine Frage oder Frau Professor Schulmann meine Frage auch an Sie richten, und zwar das Thema Bundeseinrichtung. Sie haben auch in Ihrer Stellungnahme ja das Thema angesprochen, dass oder die Formulierung gewählt, dass die Ausnahmen auf das Mindeste verringert werden sollen. Geht es da Ihnen um eine qualitative Ausnahme oder eine qualitative Verringerung, also dass die Ausnahmen sich auf Maßnahmen beziehen? Oder geht es Ihnen um quantitative Ausnahmen oder ein quantitatives Minimum, dass quasi die Anzahl der Bundeseinrichtungen auf ein Minimum reduziert werden? Und wenn Sie da vielleicht noch mal konkreter auch sagen könnten, an welchen Stellen Sie Ausnahmen tatsächlich auch als sinnvoll erachten und an welchen, die der Gesetzentwurf aktuell formuliert, Sie die für nicht sinnvoll halten. Dankeschön.
Danke, Sie haben das Wort, Frau Professor.
Zur ersten Frage, danke schön für die Frage. Im Jahr 2022 hat das BSI Warnung gegen Kaspersky ausgesprochen und es gab ganz viel Kritik gegen diese Warnung. Das zeigt, dass das Gesetz ist nicht klar zu diesem Thema, äußert sich nicht klar, und dieses muss geklärt werden, und Warnungen sind sehr wichtig. Warnungen nicht nur vor einzelnen Produkten, sondern auch gegen Herstellern. Besonders jetzt angesichts der verschärften geopolitischen Lage. Wir sehen, dass es zunehmend gibt Schwachstellen, die absichtlich eingeführt werden, zwar Schwachstellen Betriebssysteme, Schwachstellen in anderen Produkten. In Bezug auf Kaspersky, damals ging es um Antivirus. Antivirus hat vollen Zugriff auf das System, auf dem es läuft, was natürlich erlaubt, alle Informationen abzugreifen und an Angreifer zu schicken oder externen Angreifer. Deshalb Warnung war sicherlich sehr sinnvoll. Es ist wichtig, dass das BSI diese Befugnis hat. Diese Befugnis hat, und das muss im Gesetz auch gesichert werden. Dann zur zweiten Frage. Zweite Frage war zum Thema, welche Einrichtungen sollten ausgenommen werden, welche nicht. Zum Beispiel die Wissenschaftseinrichtungen. Die Wissenschaftseinrichtungen spielen eine große Rolle für die Cyberangreifer. Es geht nicht nur darum, dass sie selbst angegriffen werden und dann ob es Lösegeldforderungen und Verschlüsselung von Daten. Und das gab es sowas. Universität Gießen, die TU Berlin. Die Angreifer hatten Zugriff zu Daten. Die Angreifer haben Systeme verschlüsselt. Und dann die Universität kann nicht funktionieren, kann nicht Gehälter zahlen, Studierenden können nicht studieren. Aber es ist eigentlich natürlich auch schlimmer, weil die Universitäten haben eine hohe Reputation. Und die Angreifer verwenden diese Systeme als Sprungbrett, um anderen anzugreifen. Und weil dann die Kommunikation kommt aus IP-Adressen oder aus Rechnern, die in Deutschland sind, die an Universitäten sind, erzeugt das keinen Verdacht. Und dadurch können sie Angriffe durchführen wie Spionage, Denial-of-Service-Angriffe oder andere Angriffe. Und die sind natürlich auch schwerer zu filtern oder zu blockieren, weil der Angriff kommt dann aus Deutschland und nicht aus dem Ausland. Also das ist Beispiel für Einrichtungen, die werden stets angegriffen, die werden verwendet, um anderen anzugreifen. Und die spielen aber eine sehr große Rolle für Deutschland und müssen geschützt werden. Welche Einrichtungen sollten Ausnahme sein? Das ist eine komplexe Frage natürlich. Und die Ministerien, die ausgenommen werden, müssen selbst dann einschätzen. Auswärtiges Amt zum Beispiel ist verteilt, hat Ministerien weltweit, dann könnte strategisch politisch schwerer sein, Scans oder Ähnliches oder nicht zwei auf diese Ministerien, vielleicht in diesen Ministerien umzusetzen. Aber ich denke, man soll einfach jeden Fall getrennt betrachten und analysieren, um diese Frage beantworten zu können. Meine Empfehlung wäre natürlich, möglichst weniger Ausnahmen und möglichst viele dazuzunehmen. Weil warum, wenn wir erwarten, dass für kritische Infrastrukturen oder von Unternehmen dass die Unterstützung und Umsetzung von NIS II, wieso soll die Bundesregierung das selbst nicht tun?
Herzlichen Dank. Kollege Henrichmann.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und ich möchte mal vorwegschicken, die Forderung auch nach der Eingangsrunde hier, dass dieser Streit in der Ampel jetzt endlich aufhören muss. Es geht um die Cybersicherheit. Und ich glaube, wir sind an ganz vielen Stellen auch einig und nah beieinander. Aber ich sehe auch gewisse Parallelen zur Anhörung rund um das Sicherheitspaket. Es wird jetzt aus der Riege der Sachverständigen beispielsweise ein Expertenrat gefordert. Es wird beklagt, dass mit der Wirtschaft jedenfalls in der Anfangsphase nicht hinreichend gesprochen worden ist. Und ich glaube, das muss die Lehre sein, jetzt da Druck auf den Kessel zu bringen, mehr als das bis dato der Fall ist. Der CISO-Bund ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo wir schnell zueinander kommen. Ehrlicherweise aber auch da leider traurige Parallelen zur Datenschutzkonferenz im Bundesdatenschutzgesetz. Sie haben wieder versäumt, inhaltlich oder strukturell zu beschreiben, auch mit Kompetenzen, was soll der oder die Person eigentlich tun. Und bei der Thematik Zentralstelle, man kann ja immer fordern, die Länder müssten, aber der Gesprächsfaden ist da offenbar dauerhaft blockiert. Den müssen sie dringend wieder aufnehmen. Geld fürs BSI, Haushaltskürzungen, wie wir die jetzt gerade sehen, bringen uns da nicht weiter. Und die Nichterwähnung von Ländern und Kommunen, genauso wie die Herausnahme der nachgelagerten Bundesbehörden, das geht so nicht. Und die Kohärenz, das möchte ich auch noch mal sagen, mit dem Kritis-Dach-Gesetz. Das heißt ja nicht umsonst Dach-Gesetz, sondern es hat eine zentrale Funktion. Und ich glaube, Herr Eisengräber, Sie hatten es beschrieben, man kann ja manchmal den physischen Raum und den Cyberraum auch gar nicht klar trennen. Auch da haben wir im Juni einen Antrag formuliert mit Erwartungen und Forderungen. Da haben Sie damals gelächelt und gesagt, das sei nicht genug. Die Kohärenz mit dem Kritis-Dach-Gesetz hätte mehr betont werden müssen. Und wir stellen fest, wir sehen sie bis heute nicht. Außer die Ankündigung haben wir nicht viel gehört. Und deswegen eine Frage an Herrn Eisengräber und an Herrn Köhn. Herr Eisengräber, Sie haben gesagt, eben die klare Abgrenzung der Räume sei nicht möglich. Jetzt aus Sicht auch der Wirtschaft. Was sind Ihre Erwartungen ans Kritis-Dach-Gesetz und auch der Kritikpunkt nochmal, was fehlt Ihnen, weil es noch nicht da ist? Und Herr Köhn, an Sie eigentlich das Gleiche zum Thema Kritis-Dach-Gesetz, würde mich Ihre Meinung nochmal vertieft interessieren. Dankeschön.
Dann beginnen wir mit Herrn Eisengren.
Danke. Sie hatten auch schon die hybriden Angriffe erwähnt. Also durchaus gibt es Angriffsszenarien, wo ein Angreifer sich zunächst physischen Zugriff zu Infrastruktur verschafft, um dann direkten Zugriff auf IT-Infrastruktur zu gelangen, um dann am Ende das Ziel zu erreichen, IT-Systeme zu kompromittieren. Und insofern macht es natürlich keinen Sinn, jetzt in Schutzkonzepten zu unterscheiden. Wir bei uns haben deswegen auch ein integriertes Schutzkonzept, was sowohl physische Angriffsszenarien als auch Angriffe auf IT gesamtheitlich betrachtet. Und insofern macht es eben auch wenig Sinn, wenn wir jetzt an Registrierungs- und Meldepflichten denken, unterschiedliche Kategorien zu bilden und zu sagen, in einem Szenario ist eine Anlage, ein Unternehmen kritisch, in dem anderen Szenario nicht, weil eben nachher auch integrierte Angriffsszenarien denkbar sind. Und insofern eben plädieren wir, wie Sie gesagt haben, dafür, im Besonderen Melde-, Registrierungspflichten aufeinander abzustimmen und hier keine Unterscheidung zu treffen, die dazu führen, dass Physik und IT unterschiedlich behandelt werden.
Dankeschön, Herr Köhn.
Ja, den Aussagen von Herrn Eisengräber kann ich mich unmittelbar anschließen. Ich würde noch ganz konkret mit Blick auf das Kritis-Dach-Gesetz sehen wollen, dass das, was an Ansatzpunkten jetzt in NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz enthalten ist, sich dann auch wirklich eins zu eins wiederfindet im Kritis-Dach-Gesetz. Das betrifft die Rollen von BBK und BSI, dass beide in der Lage sind, als Meldestelle eben zu fungieren, auch wechselseitig zu interagieren, sodass es nach außen damit einen Ansprechpartner für die Wirtschaft gibt. Ein sehr guter Ansatz, der im deutschen Umsetzungsgesetz enthalten ist, nämlich neben den wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen auch weiterhin eben betreiberkritischer Anlagen mit zu implementieren, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der jetzt auch im Analogen wiederum, das heißt erneut im Kritis-Dach-Gesetz, sich entsprechend wiederfinden muss, sodass die Vorschriften, die bereits heute teilweise im IT-Grundschutz auch die physische Welt betreffen, dann harmonisiert auf die Wirtschaft zukommen und damit zu einem einheitlichen Regelungsgefüge werden. Selten erwähnt wird dabei Paragraph 56 Absatz 4. Die sogenannte Kritis-Verordnung sollte entsprechend fortgeschrieben werden, sodass genau beide Seiten des Geschäfts dann auftauchen. Ein weiteres Anliegen ist eine Erweiterung des Paragraphen 9b, der jetzt als Paragraph 41 im Umsetzungsgesetz enthalten ist. Meiner Meinung nach gehört dieser Paragraph eigentlich ins Kritis-Dach-Gesetz, denn es sind ja nicht nur Cybergefahren, die uns durch nicht vertrauenswürdige Hersteller aus dem Ausland begegnen. Es sind genauso auch Gefahren, die sich gegen die analogen Teile der Einrichtungen richten, wenn aus bestimmten Staaten Teile importiert werden und damit auch entsprechende Einflüsse entstehen. Danke.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit der Fraktionsrunde. Kollegin Kahn.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich habe eine Frage an Frau Plattner und eine Frage an Herrn Kipka. Zuerst die Frage an Frau Plattner. Was mich interessieren würde, Sie haben ja einmal ausgeführt, welchen Nachbesserungsbedarf Sie sehen. Da würde ich Sie einmal fragen, können Sie noch mal konkreter darauf eingehen, auf die Punkte, die Sie angesprochen haben, beziehungsweise auch auf weitere, die Sie vielleicht sehen und welche Risiken für Sie darin bestehen, wenn da nicht nachgebessert wird? Und an Sie, Herr Kipka, die Frage, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja von sehr vielen Schwächen und vielen Unklarheiten gesprochen, auch davon, dass es eine Zersplitterung gibt und auch unterschiedliche regulatorische Ebenen mit unterschiedlicher Verbindlichkeit, also eigentlich von einer, dass wir da eigentlich von einer einheitlichen Umsetzung weit entfernt sind. Und deshalb würde mich einmal interessieren, welche Möglichkeiten Sie sehen, hier nochmal zu einer besseren gesetzlichen Vorgaben zu kommen und auch zu einem kohärenten System, gerade auch, weil Sie, wie Sie richtig sagen, wir ja vor einer gestiegenen Bedrohungslage sind. Dankeschön.
Danke, Frau Plattner, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ich würde gerne die Punkte einfach noch mal durchgehen und versuchen, ein kleines bisschen aufzuzeigen, was da die Gefahren und Risiken sind. Bezüglich des Geltungsbereiches habe ich hier vor allen Dingen den Bund in Augenschein genommen, dort die Ausnahmen, über die wir gesprochen haben. Ich sehe hier einfach die Gefahr, dass wir verwundbare Einrichtungen des Bundes haben, die, wie Herr Körn auch schon richtig ausgeführt hat, gleichzeitig zusammen in den Netzen des Bundes auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben hier einfach das Problem, dass wir dort Schwachstellen sozusagen in der Gesamtarchitektur der Bundesverwaltung in Bezug auf Cybersicherheit damit uns einkaufen. Das halte ich für eine durchaus eine große Gefahr. Und ich hatte auch schon das Glaubwürdigkeitsproblem angesprochen. Die Wirtschaft erwartet natürlich, dass wir dasselbe leisten, was wir auch von Ihnen fordern. Das sind die beiden Punkte, die mich dort umtreiben. Ich würde auch noch mal das Bund-Länder-Verhältnis hier ansprechen wollen. In der Tat, die Zentralstelle haben wir jetzt nicht mit aufgenommen in die Ausführungen. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie wir zusammenarbeiten mit den Ländern und wie wir tatsächlich auch Informationen teilen, sind ganz wesentliche Punkte. Das wäre ein weiterer Punkt, den ich noch anführen kann. Bezüglich des CISO sehe ich die Gefahr, wenn wir es nicht schaffen, die Position mit entsprechenden Befugnissen auszustatten, dann haben wir eine Chance vertan dafür, dass wir eigentlich die Bundesverwaltung dringend in ihrem Sicherheitsniveau anheben müssen. Wir brauchen dort eine klare Programmstruktur, ein klares Vorgehen. Mich erinnert das mehr an Projektmanagement als an Politik. Und ich glaube auch genau, das ist der Punkt, den wir hier brauchen. Das heißt, wir brauchen hier eine starke Ergebnisfokussierung und ein Anpacken dieser Themen auf einer technischen, organisatorischen Ebene, sehr unpolitisch, um dafür zu sorgen, dass wir hier wirklich die Meter machen. Deswegen sagen wir, wir als neutrale Stelle können das auch tun. Wenn wir das nicht mit entsprechenden Befugnissen ausstatten, wird das versanden. Das wäre außerordentlich schade. Nicht nur schade, sondern tatsächlich gefährlich, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich sehe ein bisschen eine Gefahr, wenn wir das aufteilen auf verschiedene Häuser, sprich BSI und ein Ministerium, dass dann, wie man das halt so kennt, wenn einem eine Vorgabe aus einem BSI nicht gefällt, dann geht man also erst noch mal woanders hin und guckt noch mal, ob nicht vielleicht dort noch mal eine andere Entscheidung kommt. Das halte ich für eine große Gefahr.
Frau Hochstattner.
Gut, das wären die Punkte, die mir da noch ganz wichtig wären. Danke.
Ja, das Wort hat Professor Kipka.
Ja, also ich persönlich sehe drei ganz zentrale Aspekte, die eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Einmal das Thema Vereinheitlichung des Cybersicherheitsniveaus im Bund und Ländern. Das Thema Unabhängigkeitsstellung des BMI, des BSI, das wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, und eben das Thema klare Vorgaben und Unterstützungsleistung für betroffene Wirtschaftsbetriebe. Und wir berufen uns ja oft auf den Föderalismus, wenn wir sagen, das Cybersicherheitsniveau ist uneinheitlich. Aber Föderalismus bedeutet meiner Meinung nach auch irgendwo Selbstverwaltung in der Umsetzung. Also wir haben bereits ein Bund-Länder-Gefälle in der Umsetzung von Cybersicherheit, das nicht erst seit gestern, sondern bereits seit mehreren Jahren. Und das liegt einfach daran, weil wir mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz eben auch angefangen haben, zunächst eben die Privatwirtschaft zu regulieren. Und dieses Defizit sollte nun eben mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz ausgeglichen werden. Und wir müssen auch stärker diesen ganzheitlichen Ansatz betrachten. Das ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden, also Krittes Dachgesetz. Der Begriff ist jetzt bereits mehrfach gefallen. Das passt eben auch sehr gut, weil wir reden nicht mehr nur über Cybersicherheit, sondern heutzutage eben auch über digitale Resilienz. Das heißt, wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, und das ist ja auch das, was die geltende EU-Cybersicherheitsstrategie umsetzen will. Was meiner Meinung nach noch zu weit ausgeklammert ist, ist die Umsetzung des Cyber Resilience Act, den wir jetzt ja auch haben seit diesem Herbst, der eben nicht diesen unternehmensbezogenen Schutz, sondern eben stärker den produktbezogenen Schutz in den Mittelpunkt stellt. Und das sollte meiner Meinung nach jetzt schon angestoßen werden, dass das eben auch vernünftig koordiniert wird. Und diesen letztgenannten Punkt auch vertiefend, also es geht natürlich bei Cybersicherheit vor allem auch um Informationsaustausch. Und beim BSI als Zentralstelle müssen eben die dafür erforderlichen Informationen zusammenlaufen. Und da kommen wir eben auch zu der Debatte um die Unabhängigkeitsstellung des BSI. Also Cybersicherheit bedeutet Vertrauen. Und wenn eben Unternehmen sagen, dass sie Bedenken haben, dass sie teils hochsensible Daten oder Informationen abfließen lassen in Richtung des BSI und Cybersicherheitsbehörden, weil sie nicht wissen, was damit geschieht, dann ist das ein großes Problem auch für die effektive Umsetzung von Cybersicherheit hier in Deutschland. Und man braucht jetzt dieses Fass, glaube ich, nicht aufmachen. Da wurde schon viel darüber diskutiert, über die Unabhängigkeit des BSI. Aber es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten und Kompromisse, die allen Interessen hier durchaus gerecht werden können. Danke.
Vielen Dank. Die nächsten Fragen stellt Herr Janich.
Vielen Dank. Meine zwei Fragen gehen an Frau Plattner. Die erste Frage, der Kreis der Unternehmen wurde unter NIS II deutlich ausgeweitet. Was hier auf die betroffenen Unternehmen zukommt, ist in dem Sinne nicht unerheblich. Daher die Frage, welcher Erfüllungsaufwand kommt für ein Unternehmen durchschnittlich zu, um die geänderten Sicherheitsvorgaben, um den geänderten Sicherheitsvorgaben zu entsprechen? Und meine zweite Frage wäre, teilen Sie die Auffassung der Bundesregierung im Entwurf, dass die Umsetzung der der Vorgaben zur Abwehr die Hälfte des Schadens der angegriffenen zur Hälfte des Schadens bei den angegriffenen Unternehmen führen wird, insbesondere unter der Maßgabe, wie das BSI derzeit personell ausgestattet ist und insbesondere darauf dann, welche Zusatzaufgaben dann noch auf das BSI zukommen. Vielen Dank.
Danke, Frau Plattner, Sie haben das Wort.
Wunderbar, sehr gerne. Dankeschön. Also zunächst mal zum Erfüllungsaufwand. Wir sehen, dass in den Branchen, die bereits reguliert sind, also vor allen Dingen Banken im Finanzbereich, aber auch im Bereich anderer kritischer Infrastrukturen, dass das Sicherheitsniveau dort deutlich nach oben gegangen ist. Und wir haben jetzt keine direkte Pleitewelle erlebt aufgrund der Regulierungen. Also das ist leistbar. Wir empfehlen grundsätzlich zu sagen, dass man 20% seines IT-Budgets auch für die Sicherheit veranschlagen sollte. Ob das von allen sofort erreicht werden kann, ist natürlich eine Frage. Ich glaube, das wird sich auch graduell steigern lassen. Ich glaube, dass jeder Invest in die Cybersicherheit im Moment ein Invest in das Risikomanagement einer Institution ist, einer Organisation ist, die sich am Ende des Tages massiv auszahlt. Und dafür haben wir auch die Zahlen und die Belege. Denn einmal wirklich erwischt zu werden, und davor ist niemand gefeit, ist substanziell teurer. Das ist zunächst mal das, was ich dazu sagen kann. Es hängt von der Größe der Firmen ab, wie groß der Investitionsaufwand ist. Wird NIS II zu einer Halbierung der Fälle führen? Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Ich würde es mir wünschen. Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Was für mich ganz klar ist, ist, dass die Umsetzungsfähigkeit kann nur in den Organisationen, in den Unternehmen und Institutionen selber liegen. Die liegt nicht bei uns. Bei uns liegt die Supportfunktion und die Hilfestellung und die Koordinierung dessen, dass wir das gut miteinander schaffen. Und hierfür bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn Firmen das Thema Cybersicherheit klar auf die Agenda setzen, sie auch entsprechende Schutzwirkungen für sich selber erzielen und wir auch eine deutliche Halbierung oder deutlichen Zurückgang der Firmen, erfolgreichen Angriffe sehen werden. Ob es genau die Hälfte ist oder nicht, wage ich nicht zu prognostizieren. Aber ich erwarte mir viel von diesem Gesetz. Das kann ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir uns besser schützen. Und das ist der Impuls, den die Organisationen brauchen. Wir selber haben darin große Aufgaben und werden sie auch meistern müssen. Wir werden das mit den zur Verfügung stehende Mittel so gut wie irgendwie möglich machen. Wir wünschen uns mehr. Wir würden gerne mehr und konkreter und weitergehend helfen. Wir werden das Beste aus dem rausholen, was wir dafür zur Verfügung haben. Ob es reichen wird, werden wir sehen. Aber Sie können sich darauf verlassen, wir werden unser Bestes geben.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht an den Kollegen Höferlin.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an Sie, liebe Sachverständigen, dass Sie so umfangreiche Statements geschickt haben und heute wir in das Gespräch kommen können. Ich glaube, vielleicht als Vorabbemerkung, dass wir mit der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie die Chance ergreifen sollten, all die Dinge, die die Cybersicherheit in Deutschland stärken können, auf den Weg zu bringen. Ich glaube, man sollte die Chance nutzen, viele Themen, die hier angesprochen wurden, mit abzuarbeiten. Das Schwachstellenmanagement ist gefallen, das BSI und die Strukturierung der Cybersicherheit in der Bundesregierung. Zu Recht wird auf den Föderalismus hingewiesen. Das ist aber eine Sache, die wir heute, glaube ich, nicht abschließend lösen können, weil wir immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, wie können wir denn Länder und Kommunen dazu bewegen, die Dinge, die wir gemeinsam machen wollen, auch mitzugehen. Und da gibt es eben einen großen Chor von Meinungen im Föderalismus und vor allen Dingen auch in der kommunalen Landschaft. Ich würde mich gerne in der ersten Fragerunde auf den Themenkomplex Umsetzung und Meldesystem konzentrieren und Herrn Dr. Herbig die zwei Fragen stellen. Einmal haben Sie selbst in Ihrer Stellungnahme vor den Herausforderungen für die Umsetzung und die Praktikabilität in Organisationen angesprochen. Sie haben auch Bedenken zum Beispiel hinsichtlich der Belastung für kleine mittelständische Unternehmen gesprochen, die Sicherheitsanforderungen umzusetzen. Deswegen die erste Frage wäre, welche konkreten Ideen haben Sie denn, wie man diese Herausforderungen umsetzbar machen kann? Bei aller Notwendigkeit, die natürlich diese Unternehmen haben, auch die Ausweitung auf den größeren Rahmen, gerade hinsichtlich, wenn man die Lieferkettenangriffe sieht, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Aber es muss auch umsetzbar sein, weil es hilft nichts, etwas zu etablieren, was nachher nicht umgesetzt werden kann. Und das Zweite ist das Meldesystem. Da ist auch schon Kritik hier angeklungen. Wie bewerten Sie denn dieses dreistufige Meldesystem? Und gibt es bei dem Meldesystem aus Ihrer Sicht Dinge, die man ändern kann, damit das effektiv bleibt und nicht nachher in quasi Nullmeldungen endet?
Sie haben das Wort für beide Antworten.
Wunderbar, vielen Dank. Was die Herausforderung der Umsetzung angeht, wer soll das denn alles umsetzen? Es sollen umsetzen Menschen, die IT-Sicherheit machen, die Firewalls konfigurieren, die Systeme aufsetzen und so weiter. Und davon haben wir einfach schlichtweg jetzt schon nicht genug. Es gibt der 2024er ISHACKER State of Cyber Security Report, besagt, dass 50% der deutschen und auch europäischen Unternehmen jetzt schon nicht ausreichend Fachkräfte finden für die IT-Sicherheit. Wenn wir jetzt in Deutschland nochmal 30.000, 35.000 neue Unternehmen zu weiteren Vorgaben verpflichten, dann ist das für die IT-Sicherheit gut, aber erst dann, wenn wir jemanden haben, der es umsetzen kann. Das heißt, der Staat ist hier in der Pflicht, wenn er das umgesetzt haben will, das Ökosystem so zu gestalten. Und das bedeutet eben, dass wir Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen irgendwie jetzt auf die Kette kriegen müssen, damit wir nicht in 3 Jahren oder 5 Jahren 10 neue Masterabsolventen haben, sondern in 6 Monaten oder 12 Monaten 5.000 neue Fachkräfte haben, die die Sicherheit machen können. Die müssen ja keinen kryptografischen Algorithmus schreiben können, die müssen Firewalls konfigurieren können und so weiter. Wenn wir die nicht haben, dann daran krankt die ganze Umsetzung. Und damit gehe ich in die zweite Frage auch mit rein. Gleichzeitig dürfen wir, wenn wir uns bewusst sind, dass wir nicht genug Fachkräfte haben, die die Basics machen können und sollen, dass wir dann die Unternehmen nicht überfordern mit sinnlosen Maßnahmen. Anzuführen wäre ja unter anderem dieser Paragraph zu den Schulungen. Ja, wenn wir nicht nachvollziehen können, ob die Schulungen erfolgreich waren oder nicht, dann sehe ich jetzt ein paar Unternehmen, die sich freuen, dass sie leere Zertifikate ausstellen können an die ganzen Unternehmer, damit sie ihre Schulungen abgehakt haben. Das kostet irgendwie Geld und Zeit, aber so richtig IT-Sicherheit haben wir davon nicht. Und der zweite Punkt, auch damit einhergehen mit dem Meldesystem. Ich soll beinahe Vorfälle melden. Nach der Definition wissen Sie, wie viele tausende Fälle dann jedes Unternehmen melden müsste. Das erinnert mich so ein bisschen an diese chinesische Gesetzgebung von vor ein paar Jahren, wo Unternehmen anzeigen sollten, wenn sie einen Datentransfer ins Ausland tätigen. Also, Sie lächeln schon, eine E-Mail ist ein Datentransfer ins Ausland nach der Gesetzgebung. Die Behörde wurde überflutet mit Meldungen und musste dann das Gesetz ändern. Weil bei Nahevorfällen sehe ich das ähnlich. Wir machen uns den kompletten Vorteil der Meldungen kaputt, wenn da jeder jeden beinahe Vorfall melden soll. Gleichzeitig befördern wir die Unternehmen, die eh schon keine Fachkräfte haben. Ich sehe darüber überhaupt keinen Mehrwert. Und einen Rückkanal wird es auch nicht geben. Das heißt, ich melde da irgendwie hunderte beinahe Vorfälle und dann kriege ich auch keine Rückmeldung vom BSI, weil das BSI natürlich dann auch überfordert ist. Halte ich für sehr sinnbefreit.
Dankeschön. Dann sind wir in der ersten Runde rum. Kollege Hartmann oder Kollege Baldi? Kollege Baldi.
Dankeschön. Meine Frage richtet oder zwei Fragen richten sich an Herrn Kuhlenkamp. Die erste Frage dreht sich auch um das Thema Meldewesen. Es gab ja insbesondere zu den Referentenentwürfen immer auch die Bitte, dass es ein einfaches Meldewesen gibt. Ich habe jetzt aus den bisherigen Äußerungen gehört, dass zumindest an die meisten oder alle dieses Meldewesen oder die gemeinsame Meldestelle von BSI und BBK auch gut heißen. Sehen Sie darüber hinaus auch insbesondere aus den Änderungen, die sich nicht aus dem BSI-Gesetz, sondern aus beispielsweise NBW-Gesetz oder auch Telekommunikationsgesetz, den Meldewegen, die sich dort noch ergeben, sehen Sie da noch Änderungshandlungsbedarf? Und die zweite Frage wäre etwas, das auch von Ihnen angesprochen wurde, das Thema kritische Komponenten, Einsatz kritischer Komponenten. Sie haben das in Ihrer Stellungnahme ja auch zumindest grundsätzlich, so habe ich es vernommen oder gelesen, dass die Versagung des Einsatzes, dass die ermöglicht wird, dass das gut geheißen wird und gleichzeitig auch darum gebeten, dass man es einfacher macht, wenn Sie da vielleicht kurz nochmal skizzieren könnten, wie diese Versagung des Einsatzes kritischer Komponenten in Ihren Augen oder Ihres Verbandes, in Augen des Verbandes, wie das einfacher gestaltet werden könnte.
Danke, Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Vielen Dank für die Fragen. Um auf die erste Frage in Richtung Meldewesen einzugehen, grundsätzlich ist, glaube ich, hier Bürokratie also den, der Bürokratieaufwand möglichst gering zu halten. Ich glaube, das ist jetzt auch aus den Stellungnahmen der anderen Expertinnen und Experten hervorgegangen. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu betonen, das gilt für alle Sektoren, ob es jetzt Telekommunikation, kritische Infrastruktur, Banken oder Ähnliches ist. Es ist wichtig, in einem Krisenfall schnell reagieren zu können. Das bedeutet, man sollte die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, im Krisenfall nicht darauf verwenden, sich zu überlegen, okay, zu welcher Behörde muss ich mich jetzt wenden, muss ich mich mehrfach bei Behörden melden. Ich glaube, in dem Fall sollte es wichtig sein, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, bei der klar ist, okay, wir melden das jetzt. Das ist nämlich auch wichtig, dass es gemeldet wird und sich dann aber auch der Aufgabe der Bewältigung widmen zu können und die eben angehen zu können. BBK, BSI, wie gesagt, wir sind gespannt, was jetzt mit dem Kreditdachgesetz passiert. Wenn das harmonisiert ist, dann sind wir da auf einem guten Weg. Das Gleiche gilt aber eben auch für die anderen Industrien und Branchen. Wenn wir zum Einsatz kritischer, zum Einsatz von, Entschuldigung, zum Einsatz von kritischen Technologien und Ähnlichem gucken, dann auch hier derselbe Punkt. Wir setzen uns in der Stellungnahme dafür ein, dass auch das weiterhin nach technologischen Maßnahmen erfolgen soll. Da vertrauen wir auch in, wie bisher auf die Einschätzung des BSI und auch hier nochmal auf die Bürokratiearmheit hinzu zu betonen, dass das besonders wichtig ist, dass die Unternehmen Klarheit haben, an wen müssen sie sich wenden, wo kommen die Anforderungen her, was müssen sie erfüllen. Genau.
Vielen Dank. Kollege Henrichmann.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne in der zweiten Runde zwei Fragen an Professor Koop stellen. Und zwar einmal zum Paragraphen 29. Also wir haben gerade schon über die Länder und Kommunen gesprochen und den Aberwitz da beispielsweise Baugenehmigungsbehörden und Co., die dann Pläne haben, auszunehmen, wenn nebenan der gut geschützte Kritisbetreiber sozusagen über den Weg angegriffen wird, das ist halt eine offene Flanke. Aber das Thema Ausnahmen für die nachgelagerten Bundesbehörden würde ich gerne da nochmal aufmachen. Sie sprechen vom 29 im BSI-Gesetzentwurf als Horrorkabinett für alle sicherheitsaffin denkenden Personen. In der Tat, die Bundesbehörden sind ausgenommen von Risikomanagementmaßnahmen, Überwachungs- und Schulungspflichten für Amtsleitungen und Kursen ausgenommen, Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen durch das BSI sind eigentlich untergraben oder gar nicht erst existent. Was konkret sind da Ihre Szenarien und warum appellieren Sie hier so eindringend dafür, eben die nachgelagerten Bundesbehörden aufzunehmen? Und der zweite Punkt. Sie haben in Ihrer Stellungnahme sehr dezidiert beschrieben, sozusagen den Ablauf, wie nach und nach diese Aufweichung vonstatten ging. Und am Ende blieb jetzt eine dreijährige Karenzzeit für Kritisbetreiber über. Das heißt also, wenn man so will, Kontrolle soll erstmal dann gar nicht erfolgen können. Jetzt schwebt ja das Thema Managerhaftung immer noch im Raum, aber auch der Einfluss auf Cybersicherheit insgesamt, wie bewerten Sie den? Aber bei dieser Karenzzeitfrage auch die Frage von Versicherungspolicen oder auch Gerichtsentscheidungen. Das heißt, wir haben eine dreijährige Übergangsphase, wo eigentlich Europarecht gilt und umgesetzt sein müsste. Was sind da konkret Ihre Befürchtungen für Kritisbetreiber hier in Deutschland, wenn man diesen Gesetzentwurf jetzt so umsetzen würde, wie er formuliert ist?
Vielen Dank. Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Es gibt mir nämlich gleich noch die Möglichkeit, auf einen Fehler in meiner eigenen Stellungnahme zu hören. Die Schulungen werden im ersten Schritt rausgenommen und fünf Paragraphen später wieder reingenommen. Also Amtsleiter müssen sich schulen lassen. Das ist sozusagen mein Fehler gewesen, dass ich nur das Explizite rausnehme, aber nicht das Implizite reinnehmen sehen habe. Bisher wären, wir können drei Plätze nach links schauen, ist das BSI verpflichtet, die eigenen Standards einzuhalten durch den Umsetzungsplan Bund. Sie müssen IT-Grundschutz umsetzen. Das klingt ja auch logisch, wenn man selber sich was ausdenkt, dass man es auch selber umsetzen muss. Dies ist in Zukunft nicht mehr der Fall, weil genau diese ganzen nachgelagerten Behörden halt davon ausgenommen sind. Und dies ist einfach, und das ist der Grund, weshalb ich von einer Schwächung gesprochen habe, weil wir hier sogar auf einen Stand zurückgehen, den wir schon einfach an dem Punkt halt mal hatten. Und dafür ist keine sinnhafte Begründung dafür zu finden. Bei dem ganzen Thema Ausnahmen, Frau Schulmann hatte das Thema ja auch schon, wer soll denn ausgenommen werden? Ja, genau, so wenig wie möglich und dann auch nicht in der Gänze. Das heißt, ein Beispiel, Auswärtiges Amt. Ich verstehe ja, dass bestimmte Teile, die im Ausland betrieben sind, dass sich da der IT-Grundschutz vielleicht nicht passt.
weil ich bestimmte Punkte nicht habe. Aber dann kann man ja vielleicht einen umgekehrten Weg wählen. Es ist erstmal alles drin, um im Einzelfall dann nachzuschauen, wie kann ich diese Einzelfälle halt anders regeln. So werden einfach große Lücken geschaffen, die nicht vorhanden sind, für die es einfach keinen Grund gibt. Und es geht eben bis in die einzelnen Ebenen halt runter. IT-Dienstleister für Länder und Kommunen, die wollen reguliert werden. Wenn sie den schlimmsten Fall Südwestfalen, den wir halt hatten, die ein Jahr lang kämpfen, die bitten darum, reguliert zu werden, und sie werden es halt nicht. Und das ist sozusagen das zweite Thema, was dahinter steht, wo es einfach keine vernünftigen Gründe gibt. Ja, es ist schwierig, es umzusetzen, aber es ist ein dickes Brett, nicht ganz so dick wie das Brett Föderalismus, aber immer noch dick genug. Aber deswegen zu sagen, ich stecke den Kopf in den Sand, ist halt nicht die richtige Antwort. Die zweite Frage war das Thema Karenzzeit. Aus meiner Sicht ja ein Fehler schon in Brüssel passiert ist, dass niemand darüber nachgedacht hat, dass man es irgendwann mal umsetzen muss und dass von dem Moment, wo es ins Gesetz gegeben wird und in Kraft getreten ist, an dem Tag schon alles umgesetzt werden kann. Jetzt kann man sagen, wir reden ja schon 3 Jahre über NIS II, hätten ja alle machen können. Wenn man aber noch nicht mal genau weiß, wer davon betroffen ist, hätte ich mir gewünscht, dass alle schon beginnen, weil es auch für die, die nicht NIS II relevant sind, ja sinnvoll ist. Aber so ist die Welt halt nicht. Das heißt, wir werden in eine Phase laufen, wo das Gesetz gilt, viele feststellen, ich muss es umsetzen und dann erst an den Punkt kommen, halt zu sagen, oh, jetzt muss ich es bekommen. Dann war ja schon der Schritt, der wieder positiv nach links und rechts geschaut, sagt, na, wir finden irgendwie einen Weg, dass wir sagen, wir prüfen es ja nicht gleich. Ihr habt dann erst mal Zeit, diese 3 Jahre Karenzzeit, wie ich es genannt habe, bis ihr den Nachweis erbringen müsst. Übrigens hätte ich mir da sogar gewünscht, dass mehr nachweisen müssen. Jetzt sind ja viele, die sogar gar nicht nachweisen müssen, die Kleinen. Da hätte man sogar vielleicht mehr machen können. Das Problem ist nur, nicht nachweisen gegenüber, es passiert etwas, sind ja halt 2 verschiedene Dinge. Was ist, wenn in 12 Monaten jemand Opfer eines Ransomware-Vorfalls wird und dann vor Gericht oder bei der Cyberversicherung gesagt wird, ja, aber du bist doch seit einem Jahr gesetzlich dazu verpflichtet, dies zu machen, du musst es nur nicht nachweisen. Damit entfällt doch gegebenenfalls der Schutz durch die Versicherung, damit werde ich schadensersatzpflichtig gegenüber Leuten, die dadurch dann wirklich Schaden erlitten haben. Das heißt, wir suggerieren den Unternehmen, ihr habt 3 Jahre Zeit, aber eigentlich haben sie nicht einen Tag Zeit. Und dieses nicht einen Tag Zeit zu haben, ist halt vollkommen weltfremd. Und hier haben wir einfach eine Regelungslücke, wo eine große Ratlosigkeit in der Wirtschaft entsteht.
Vielen Dank. Kollegin Kahn.
Vielen Dank. Die Fragen gehen an Herrn Kipker. Thema unklare Rollen der einzelnen Aufsichtsbehörden. War bei Ihnen ein Thema, ist bei uns ein Thema. Wir wissen seit langem, dass gerade mit Blick auf die Absenkung der Schwellenwerte ja mehrere Zehntausende private Anbieter und darunter auch viele KMUs vor besonderen Herausforderungen stehen, weil sie sich zum Teil auch ja noch nicht damit befasst haben, wir uns damit noch nicht ordentlich befasst haben. Und das heißt, es droht eine enorme Herausforderung durch die Kohärenz, die noch nicht gegeben ist, und eine gute Abstimmung, die ja notwendig ist zwischen den verschiedenen Behörden und den unabhängigen Beratungen. Und deshalb ist meine Frage, droht nicht vielleicht auch ein Durcheinander von verschiedenen Aufsichtsbehörden mit den Anbietern, gerade mit Blick auf die unterschiedlichen Vorgaben, die es gibt in Bezug auf Schutz physischer und digitaler Infrastrukturen? Und stehen eigentlich auch genug Kapazitäten für die Aufsichtsbehörden zur Verfügung für eine gute unabhängige Beratung? Und was halten Sie in dem Kontext von der Idee des sogenannten One-Stop-Shops? Ist ja hier auch schon angesprochen worden. Das heißt, dass Anbieter quasi eine Stelle haben, an die sie sich wenden können, und dass sich die Aufsichtsbehörden darum kümmern müssen, dass das gut koordiniert ist. Und die zweite Frage ist der Bezug auf Datenschutz, den Sie in Ihrer Stellungnahme ja auch angesprochen haben. Sie haben jetzt hier auch schon von der teils sogar unionsrechtswidrigen Situation gesprochen. Und was mich interessieren würde, ist, weil die BfD selber ja heute nicht da ist, ob aus Ihrer Sicht die BfD ausreichend eingebunden ist und in der Gesetzgebung berücksichtigt. Danke.
Vielen Dank. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also man muss vielleicht dazu vorweg sagen, im europaweiten Vergleich ist eben diese Zersplitterung der Aufsicht über die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zur Cybersicherheit keine Ausnahme. Also wir sehen in verschiedenen mitgliedstaatlichen Einrichtungen auch, dass Doppelzuständigkeiten bestehen, dass teilweise gar keine zentralisierte Befugnis vorhanden ist. Von daher sind wir in Deutschland da schon mal einen Schritt weiter, weil wir eben eine zentrale Cybersicherheitsbehörde haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir auch in Deutschland beachten müssen, dass wir eben keine Durchmischung von Zentralisierung mit dem BSI einerseits und einzelnen Fachbehörden haben. Also wir haben ja beispielsweise auch die BaFin oder die Bundesnetzagentur, die für den Bereich Cybersicherheit ebenfalls Zuständigkeiten besitzen. Und mit dem Kritis-Dach-Gesetz und diesem holistischen Ansatz und der Einbeziehung natürlich des BBK wird sich das für diesen speziellen Ansatz der Regulierung wahrscheinlich noch weiter deutlich verschärfen, denke ich mal. Wenn wir uns den gegenwärtigen Entwurf anschauen, dann kann man, glaube ich, ganz gut schon erkennen, dass die Bestrebungen da sind, Dinge dort auch zu erleichtern, Verwaltungsverfahren zu erleichtern. Also für mich eigentlich das beste Beispiel ist eben die Meldung, die ja zentralisiert wird durch eine Meldestelle. Aber das ist eben auch noch nicht an der Stelle zu Ende gedacht. Also wir haben ja durchaus eine ganze Anzahl an datenrelevanten Vorfällen, die gemeldet werden können. Das hatte ich auch im Rahmen meiner Stellungnahme auch schon angemerkt. Für die Unternehmen ist es eben nicht immer klar, an wen ich mich jetzt eigentlich wenden soll, ob es jetzt ein physischer Vorfall ist oder ein rein physischer Vorfall, der auch mit IT zusammenhängen kann, ob es ein reiner IT-Vorfall ist. Und diese Unterscheidung, die kann den Unternehmen an der Stelle, glaube ich, auch nur ganz schwer zugemutet werden. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir, wenn wir in die Umsetzung von NIS 2 kommen, eben nicht zu einem Punkt kommen, wo eben die Meldung von sicherheitsrelevanten Informationen unterlassen wird, weil sich Unternehmen unsicher sind, also rechtsunsicher sind oder vielleicht eine Sorge vor Haftung sogar oder vor Bußgeldern haben. Der zweite Teil dieser ersten Frage bezog sich auf die Kapazitäten. Ich glaube, da kann man ganz aktuell sagen, dass diese nicht ausreichend sind. Also vor allem mit Besorgnis sehe ich da, dass teilweise eben auch einzelne Bundesländer, und das sind nicht in erster Linie Flächenstaaten, sich eben teilweise auch darauf verlassen, politisch und natürlich auch fachlich dann, dass das BSI schon irgendwie richten wird an der Stelle. Und das ist ganz gefährlich. Und wenn eine Behörde deshalb vielleicht den letzten Teil dieser Frage adressierend mit ausreichenden Kapazitäten ausgestattet ist und auch hinreichend unabhängig ist, dann halte ich diese Lösung eines One-Stop-Shops sicherlich für sinnvoll. Also Cybersicherheitsmanagement ist ja erst einmal eine rein betriebsinterne Aufgabe, und das hat Claudia Plattner ja auch richtigerweise gesagt, die Unternehmen sind gefordert, das Ganze umzusetzen. Aber alles, was eben irgendwie mit Verwaltung, mit Behördenkommunikation zu tun hat, das kommt eben on top. Und diese Mehrbelastung sollte eben so gering wie möglich gehalten werden. Und da hilft natürlich so ein One-Stop-Shop durchaus. Die zweite Frage noch mal ganz kurz adressiert. Also ich hatte das ja auch mehrfach in meiner Stellungnahme angemerkt. Das Thema Datenschutz halte ich nicht für ausreichend berücksichtigt, weil eben die meisten Cybersicherheitsvorfälle auch automatisch irgendwo Datenschutzvorfälle sind. Wir sehen das ja allenthalben, ob es jetzt im Kritissektor Gesundheit ist, wo eben zigtausend Datensätze dann mal eben so abhanden kommen. Aber das endet dort nicht. Das geht natürlich auch bei den durch NIS II im Kern betroffenen Wirtschaftsbetrieben, spielt das eine Rolle, wo wir eben Unternehmen haben, wo eben nicht nur Geschäftsgeheimnisse abhanden kommen, also Blaupausen, Source Code, Maschinenbauunterlagen, sondern wo eben auch Personaldaten, hochsensible Daten abhanden kommen. Und wir müssen das Ganze auch unter diesem Gesichtspunkt ganzheitlich denken. Und IT-Systeme verarbeiten eben nicht nur nicht personenbezogene Daten, sondern auch personenbezogene Daten, was auch sehr gut daran erkennbar ist, dass eben diese klassische Trennung zwischen IT und OT-Security immer weiter verschwimmt und man das auch nicht aufrechterhalten kann. Und Cybersicherheit bedeutet natürlich irgendwo auch Vertrauen, also auch das Vertrauen darin, dass mit diesen ganzen verarbeiteten Daten auch im behördlichen Kontext vertrauensvoll umgegangen wird. Und da sehe ich derzeit noch deutlich Luft nach oben. Also wir haben jetzt eine Stellungnahme von der BFDI erhalten, die heute eingereicht ist. Die konnte man jetzt natürlich noch nicht im Einzelnen inhaltlich überprüfen. Das ist aber durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass solche Dinge dann auch vorher im Gesetzgebungsverfahren adressiert werden, sodass eben der Datenschutz und dieses Zusammenwirken von Datenschutz, das meint einerseits natürlich Datenschutzverletzung, auch präventiver technischer Datenschutz und Cybersicherheit noch deutlicher zusammenfinden. Danke.
Dankeschön. Bevor wir weitermachen, nur, es lag und liegt in der Hand der Fraktionen, ob die Beauftragte für Datenschutz und so weiter informationelle Selbstbestimmung auch vor der Klammer hier entsprechend da ist. Also insofern müssen das die Fraktionen im Vorfeld einer solchen Anhörung miteinander klären. Weil das jetzt hier mehrfach aufgerufen wurde, auch durch Kollegen. Gut, wir machen weiter. Herr Janich, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Kuhlenkamp und meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Herpich. Die erste Frage, finden Sie die Dreiteilung der Meldepflicht Meldepflicht für sicherheitsrelevante Vorfälle nach einem Tag, nach mehreren Tagen, nach einem Monat für gelungen und für sinnvoll. Und meine zweite Frage an Herrn Dr. Herbig. Wie viele Unternehmen in Deutschland sind aus Ihrer Sicht von der gesetzlichen Änderung betroffen und wie lange wird die Umsetzung der Vorgaben des neuen BSI-Gesetzes für die mittelständischen Unternehmen aus Ihrer Sicht in der Praxis dauern? Vielen Dank.
Zur Frage nach den Meldefristen. Also wie gesagt, in meiner Anfangsstellungnahme ja bereits erwähnt, wir sind davon überzeugt, dass die 24 Stunden für die erste Meldung zu kurz sind. Wir sind schon davon überzeugt, dass es Sinn macht, das zu staffeln. Wir sind allerdings jetzt auch an einem Zeitpunkt, wo sich das nicht mehr ändern lässt. Also das ist eben auf europäischer Ebene passiert. Da kann man jetzt auch im Nachhinein keine Vorwürfe mehr machen oder noch jetzt irgendwie groß drüber streiten. Ich glaube, jetzt ist es wirklich eine Frage, die Definition zu klären und klarzumachen, dass eben insbesondere Unternehmen, die kleine, mittlere Unternehmen sind und eben nicht ein rund um die Uhr IT-Service zur Verfügung stellen können, jetzt vielleicht nicht ab Sonntag 14 Uhr haben die 24 Stunden Zeit, das zu melden, sondern es wäre ideal, wenn Sie sozusagen davon in Kenntnis kommen, dass es ein erheblicher Sicherheitsvorfall ist.
Dankeschön. Kollege Hyperlin.
Vielen Dank.
Ach, Entschuldigung, nein, wir hatten ja noch die zweite Frage. Entschuldigung.
Wie viele Unternehmen betroffen sind? Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht nachrechnen. Die Zahlen, die im Raum schweben, sind ja irgendwie um die 30.000, glaube ich. Das nehme ich jetzt erstmal so hin. Was die Umsetzung angeht, das ist natürlich sehr heterogen. Sie haben sehr heterogene IT-Infrastrukturen in den KMUs. Sie haben einen absolut heterogenen Zustand der IT-Sicherheit in den KMUs. Die Frage ist, auch wie viel Geld können und wollen Sie ausgeben, auch in Bezug auf Fachkräfteanwerbung? Kann ich überhaupt Fachkräfte anwerben? Wie lange wird es dauern, bis ich Fachkräfte finde, die ich anwerben kann? Werden mir die weggekauft werden? Weil wenn ich 30.000 Unternehmen, sagen wir jetzt mal, über Nacht, nein, nicht über Nacht, aber reguliere, dann werden die sich alle auf die Suche nach IT-Fachkräften machen, die wir, wie gerade besprochen, nicht haben oder nicht im ausreichenden Maße. Von daher ist es, glaube ich, unmöglich, eine Aussage darüber zu treffen, wie lange diese Umsetzung der Maßnahmen für das einzelne KMU dauern wird. Aber ich gehe hier eher von Monaten und Jahren als von Tagen und Wochen aus.
Vielen Dank. Nun hat der Kollege Höferlin das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an je, also eine Frage an je einen Sachverständigen. Zuerst an Herrn Eisengräber. Und zwar würde mich aus Ihrer Sicht mal interessieren, das Thema Meldungen von Vorfällen und das bereits angesprochene Thema Rückkanal von Meldungen. Ich habe ja in der Vergangenheit auch immer bei den IT-Sicherheitsgesetzen 1 und 2 kritisiert, dass sie immer Einwegkommunikation hatten. Das wurde leider damals nie wirklich ernst genommen, sondern es war im Prinzip immer eine Einbahnstraße. Das habe ich mir vorgenommen, in Zukunft anders zu gestalten. Von daher bin ich sehr interessiert, sozusagen aus einem Blick aus der Praxis. Und Sie sind ja jetzt nun auch ein Unternehmen mit unterschiedlichen breiten Strukturen. Das heißt, Sie melden ja auch innerhalb Ihres Unternehmens wahrscheinlich Sicherheitsvorfälle unterschiedlichen Personen. Also meine Frage ist, wie stellen Sie sich vor, wie können Sie in Ihrem Unternehmen Meldungen am besten organisieren und was erwarten Sie sozusagen als Rückkanal, damit Sie nicht irgendetwas zurückgemeldet bekommen, sondern etwas, mit dem Sie ja doch was anfangen können zur Sicherheit? Die zweite Frage geht an Herrn Herbig. Und zwar haben Sie in Ihrer Stellungnahme zum Thema Schwachstellen ausgeführt, dass Sie sich auch eine Meldepflicht für Unternehmen für Schwachstellen wünschen. Zumindest habe ich das so meinen gelesen zu haben. Aber wir reden ja bisher über den Satz, der aus dem Koalitionsvertrag auch stammt, dass alle staatlichen Stellen ihnen bekannte Schwachstellen zu melden haben. Verbunden mit dem Punkt, wer sollte denn noch alles Schwachstellen an das BSI selbstverständlich melden und unter welchen Organisationsregeln, wie sollte ein ordentliches Schwachstellenmanagement aussehen und sollte es Ausnahmen davon geben und wenn ja, wie? Das würde mich interessieren.
Danke, Herr Eisengräber.
Trotz eben der Heterogenität unserer Geschäftsfelder haben wir eine zentrale Koordinationsstelle. Auch bei uns geht es um die Bündelung von Kompetenzen, die Sicherheitsvorfälle bearbeitet und koordiniert. Und insofern ist das auch die Stelle, die dann die behördlichen Meldungen durchführen wird.
In dem konkreten Sicherheitsvorfall ist aus unserer Sicht es gar nicht so erheblich, dann direkt irgendwo Rückmeldung zu bekommen, weil diesen konkreten Vorfall müssen wir allein bewältigen und eben, ja, das liegt in der Verantwortung der Unternehmen. Das, was wir uns aus den erweiterten Meldepflichten erhoffen, ist ein erweitertes und verbessertes Lagebild und auch rechtzeitige und schnelle Informationen auf Basis der Informationen, die andere Unternehmen uns bereitstellen. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, dass der vorliegende Gesetzentwurf kann nur seine gewünschte Wirkung entfalten, wenn das BSI auch mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet wird, um dann eben diese Meldungen zeitgerecht zu verarbeiten und dann der Wirtschaft auch wieder zurückzuspielen in detaillierteren Lagebildern und Warnungen und Empfehlungen. Das heißt, aus meiner Sicht, nein, nicht konkret in einem bestimmten Sicherheitsvorfall, sondern eher in der Konsolidierung der Informationen und der Bereitstellung dann und dem Zurückspielen an die Wirtschaft.
Ich würde für keine Meldepflicht für Unternehmen hier plädieren, sondern ich würde einfach positive Anreize schaffen, Rechtssicherheit für Sicherheitsforschende und so weiter, damit, wenn ich eine Schwachstelle finde, als Unternehmen oder als Sicherheitsforschender, die melden möchte beim Staat. Ich würde hier keinen Zwang draus machen. Dazu muss ich Rechtssicherheit haben und auch den Prozess verstehen und wissen, was mit meiner Schwachstelle geschieht, wenn ich sie irgendwo hingebe. Zum Thema, wie soll so ein Schwachstellenmanagement staatlich aussehen? Wir haben 2018 ein Papier dazu veröffentlicht. Ich fasse es kurz zusammen. Ich sehe es zweigeteilt. Schwachstellen, die dem BSI mitgeteilt werden, damit die Schwachstelle geschlossen werden soll, die muss, und das hat Frau Plattner ja vorhin ausgeführt, dann auch über das BSI direkt an den Hersteller, Produktverantwortlichen gemeldet werden, damit er geschlossen wird. Da gibt es keinen Drumherum, da kann nichts anderes mit dieser Schwachstelle geschehen. Wenn ich als Sicherheitsforscher die melde beim BSI, muss ich darauf vertrauen können, dass das BSI das macht zum Schutze der IT-Sicherheit, wofür es da ist. Von daher die Paragrafenänderung, die genannt wurde vorhin von der Präsidentin, würde ich unterstützen. Gleichzeitig sollte es einen zweiten Teil geben, nämlich Schwachstellen, die zum Beispiel jetzt beim Bundesnachrichtendienst gefunden werden, vom Bundeskriminalamt oder vielleicht von Sicherheitsforschern, die gerne den Bundesnachrichtendienst bei seiner Aufgabe unterstützen wollen und vielleicht nicht das BSI bei ihrer Rolle unterstützen wollen. Die müssten auch eine Möglichkeit haben, etwas in einen Prozess zu geben. Und in diesem Prozess wird dann eben sich die Schwachstelle angeschaut und wird geschaut, sollte sie direkt gemeldet werden. Das wird in den meisten Fällen so sein, damit wir IT-Sicherheit schaffen können und darüber nationale Sicherheit. Oder gibt es Ausnahmen, zum Beispiel ich finde eine Schwachstelle in einer Ransomware. Da gehe ich ja nicht zu den russischen Cyberkriminellen hin und sage, hey, ich habe eine Schwachstelle bei euch gefunden, wollt ihr die fixen? Es muss also eine Möglichkeit geben, so einen Prozess aufzusetzen, wo bewertet wird, ob diese Schwachstelle nicht vielleicht auch für einen bestimmten Zeitraum zurückgehalten wird und dann vielleicht für andere Zwecke ausgenutzt werden kann. Und hier würde ich aber das BSI nicht aus der Pflicht entlassen. Das BSI muss in einen solchen Prozess eingebunden sein, weil wer, wenn nicht das BSI, soll denn der IT-Sicherheitsfürsprecher fürsprechen in so einem Prozess sein? Von daher weiß ich, kenne ich die BSI-Position, dass man sagt, okay, Coordinated Vulnerability Disclosure, wenn er uns meldet, dann geben wir es an die Produkte weiter. Alles andere wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht hören. Das funktioniert so nicht. Staatliches, umfassendes Schwachstellenmanagement beinhaltet halt auch, dass man sich dann im Zweifelsfall auch die Finger dreckig machen muss und in einem Prozess die IT-Sicherheitsfahne hochhalten muss, wo man eigentlich lieber nicht gerne drin wäre. Alles Weitere, wie gesagt, in dem Papier staatliches Schwachstellenmanagement von 2018.
Dankeschön. Wir sind so gut in der Zeit, dass wir noch eine dritte vollständige Runde machen können, wenn sich alle weiter daran halten, was die Fragezeiten betrifft und natürlich auch die Antwortzeiten. Kollege Hartmann.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gerne eine Frage zunächst an die Präsidentin des BSI richten. Man merkt ja auch Ihre Unabhängigkeit angesichts Ihrer Stellungnahme. Sie schreiben schon CISO Bund fest beim BSI verankern. Sie wissen, dass in der Bundesregierung dazu unterschiedliche Auffassungen existieren. Aber da merkt man, die Unabhängigkeit hat ja auch damit zu tun, wie man das Amt ausfüllt, wenn ich mir das erlaube. Und danke für Ihre Hinweise, mit denen wir uns sehr anfreunden können. So. Deswegen Klarheit in der Sache zu haben. Sie haben das Verhältnis Bund-Länder jetzt schon in der Verantwortung. Könnten Sie etwas zu diesem, weil es hier öfter angesprochen worden ist, zu diesem einheitlichen und hohen Sicherheitsniveau in der föderalen Struktur noch mal ausführen? Können Sie uns das bitte mal darlegen, wie das jetzt gelingt? Ist das unterhalb einer Verfassungsänderung möglich? Wie stellt man das dar? Weil auch diese NIS-2-Richtlinienumsetzung ist ja nun in anderen europäischen Staaten auch nicht sofort angegangen worden, sondern da ist ja vielfach über Referentenentwürfe auch gesprochen worden. Und den zweiten Punkt ist, da möchte ich gerne noch mal an Frau Professor Dr. Schulmann anknüpfen. Sie haben, und das ist jetzt so dieser zweite Teil der Diskussion auch der Runden gewesen, noch mal Hinweise zur aktiven Cyberabwehr gegeben. Oftmals sind jetzt auch Schwachstellen schon erwähnt worden, dieses Zusammenspiel. Das BSI, Ich stelle mir das mal vor, wir würden über eine andere deutsche Behörde so reden, dass sie unabhängig aufgestellt werden soll, mit massiven Eingriffsbefugnissen. Warnungen, abstrakt schon vor technischen Produkten, die können ein Unternehmen in den Ruin treiben. Überlegen wir mal, wir würden eine Sicherheitsbehörde anderer Art so aufstellen, dass sie praktisch völlig frei eingreifen könnten. Wie geht man eigentlich rechtsstaatlich damit um? Gleichzeitig sind wir gefordert als Deutschland. Wie gehen wir angesichts der Zeitenwende damit um, dass es andere Staaten nicht so freundlich mit uns meinen? In China existiert ein Gesetz, das dazu verpflichtet, Schwachstellen eben nicht öffentlich bekannt zu geben, sondern nur dem Staat zu melden, der sie geheim hält. Was sind Ihre Hinweise zur Cyberabwehr? Was sind Ihre Hinweise zu Schwachstellen in dieser doch so rauen Welt, in der wir uns befinden und unsere Freiheit auch verteidigen wollen?
Dankeschön, Frau Plattners. Dankeschön. Ja, ich sage gerne noch ein paar Worte auch zum Thema Zentralstelle, beziehungsweise wichtiger noch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Zwei Aspekte sind mir dabei wichtig. Also zum einen haben wir in der Zusammenarbeit an vielen Stellen gutes Arbeitsklima. Wir arbeiten an vielen Stellen auch gut zusammen, aber in wirklich wichtigen Punkten eben halt noch nicht. Und da wird uns gesagt, das geht so nicht, wie aus verfassungsrechtlichen Gründen. Das ist Punkt Nummer eins beim Thema, wir brauchen ein gemeinsames Lagebild. Viele der Informationen, die auch im Rahmen von NIS II auflaufen, laufen in den Ländern auf. Die müssen an einer zentralen Stelle zusammenkommen. Stichwort Lagebild, gemeinsames deutsches Lagebild. Das ist ein Thema. Zweiter Punkt, wir haben einiges an Tools, an Schwachstellen-Scan-Tools für Behörden, die man auch zur Verfügung stellen kann, an Malware-Erkennungen. Diese Themen würden wir sehr, sehr gerne den Ländern auch zur Verfügung stellen. Und hier haben wir aber einfach das Problem, dass uns gesagt wird, dass Mischverwaltung dürfen wir nicht. Und da habe ich immer Schwierigkeiten, das den Menschen da draußen zu erklären, dass wir nicht so zusammenarbeiten können, wie wir zusammenarbeiten müssen, um da wirklich wirksam zu sein. Und zu guter Letzt der dritte Punkt, das Krisenmanagement und die Krisenvorbereitung. Wir müssen sicherstellen, dass wenn eine große Krise und ein großer Eingriff kommt, dass wir von Sekunde null an eine entsprechende Koordinierungsfunktion im Krisenmanagement haben. Das müssen wir üben. Das geht nicht nur mittel der Amtshilfe, sondern das muss verstetigte Übung sein. Wir müssen uns kennen, wir müssen das oft genug miteinander durchgespielt haben. Das sind die Punkte, die uns im Moment aus einer gesamtstaatlichen Sicht da nach wie vor viele Probleme machen. Bei der Einheitlichkeit der Umsetzung von NIS II haben wir in der Tat das Problem, dass es in verschiedenen Bundesländern auch verschieden gehandhabt wird, oft auch danach ausgerichtet, wie die Ressourcenlage ist. Das kann man absolut verstehen. Das tut der Einheitlichkeit des Cybersicherheitsniveaus aber nicht gut. Wir haben Länder, die sich dort anders und besser aufstellen können, und wir haben aber auch Länder, die das so nicht leisten können. Die würden sehr gerne auch mehr unserer Hilfe in Anspruch nehmen können. Das können wir nicht immer leisten, beziehungsweise dürfen wir nicht leisten. Und das ist genau das Thema, das uns hier an dieser Stelle umtreibt. Da sehen wir durchaus Arbeitsbedarf.
Danke, Frau Professor Schulmann.
Ja, also aktiver, danke für die Frage, aktive Cyberabwehr. Das sind nicht nur Schwachstellen, es gibt mehrere Methoden, und man kann natürlich systematisch auch Angriffe abwehren oder Abwehr von Angriffen ermöglichen, indem man ohne Eingriff überhaupt in angreifende Systeme oder Infrastrukturen, sondern in Eingriff durch Angriff oder Manipulation in Infrastruktur. Das heißt, Schwachstellen eigentlich braucht man in vielen Maßnahmen gar nicht. Und man kann Angriffe abwehren, ohne dass man die Hackbacks macht oder Schwachstellen ausnutzt. Und dann zur Frage Schwachstellen. Das ist natürlich auch eine komplexe Frage, ob wir Schwachstellen brauchen. Wollen ist, ich denke, aus meiner Sicht, es hat auch mit digitalen Souveränität zu tun. Wollen wir nur abhängig sein im Bereich Schwachstellen und auch nur von anderen Ländern Schwachstellen oder Informationen bekommen, oder wollen wir auch selbst agieren können? Digitale Souveränität ist ein wichtiges Thema zurzeit, auch angesichts der geopolitischen Lage. Und wenn wir selbst in diesem Bereich keine Expertise aufbauen, dann sind wir natürlich komplett abhängig von anderen Ländern und werden hoffen, dass sie uns weiterhin unterstützen werden. Dann zum Thema Schwachstellen. Man muss sie finden, natürlich, man muss sie suchen. Das bringt mir auch zum Thema Lagerbilder und aktive Cyberabwehr. Also Lagerbilder ist auch ein Mechanismus einer aktiven Cyberabwehr. Die Lagerbilder unterstützen die Abwehr, die Priorisierung von Maßnahmen, die Bewertung der Entwicklungen, die Risiken und können auch die Fragen beantworten, wie sieht unsere digitale Infrastruktur aus, wie sieht unsere digitale Souveränität aus, wo sind die Ressourcen. Wissen wir in der Politik, wenn wir Entscheidungen, wenn die Politik Entscheidungen trifft, wissen wir, ob die IT befindet sich in Deutschland oder im Ausland? Wer verwaltet diese IT? Wer hat Zugriff zu dieser IT? Wissen die Parteien das? Wissen die Ministerien das? Und, oder Verwaltungen in Ländern? Also das ist eine wichtige Sache. Und das bringt mich auch zum Punkt, dass ich ganz kurz sage, dass es ist sehr wichtig, dass das BSI eine zentrale Rolle in diese Dinge bekommt im NIS-2-Umsetzungsgesetz und das dann als Dienst für die Länder anbieten kann und für Kommunen. Und deshalb sage ich, idealerweise brauchen wir keine Ausnahmen, allen brauchen das. Und Ausnahmen erzeugen nur Lücken und machen alles teurer und komplexer. Danke.
Kollege Henrichmann.
Ja, danke schön. Ich glaube, festhalten kann man, die Bedrohungslage spitzt sich enorm zu. Die Aufgaben wachsen unendlich an. Frau Plattner, eine sehr engagierte BSI-Präsidentin. Aber ehrlicherweise muss man ja sagen, in Stellen und in Geld ist die Wertschätzung sozusagen bislang bei Ihnen nicht angekommen. Und deswegen zwei Fragen, die ich habe. Einmal an Professor Koop und einmal an Herrn Eisengräber. Herr Koop, Sie haben in Ihrer Stellungnahme mit Blick auf das BSI und die neuen Aufgaben die Formulierung gewählt, wir bauen auf Unternehmensseite eine nicht zu unterschätzende Bürokratie auf, die dann auf staatlicher Seite auf ein Vakuum stößt. Wie sehen Sie noch mal abschließend und zusammengebunden da die Handlungsnotwendigkeiten in Sachen Unterstützung BSI? Was sind konkrete Vorschläge? Und Herr Eisengräber, zum Lagebild haben Sie ja gerade schon ein bisschen was ausgeführt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Haushaltspolitik, so wie wir sie aktuell beobachten, bleibt, dass wir sozusagen mit einer desolaten Finanzierung auf Seiten des BSI fürchten müssen, rechnen müssen, will ich gar nicht sagen. Dann die Frage, was kann man in Sachen Lagebild zum Beispiel tun, Digitalisierung, Harmonisierung, also Bürokratieabbau, auch um die Wirtschaft da entsprechend nicht überzubelasten. Aber insbesondere, welchen Beitrag kann Wirtschaft leisten in Unterstützungsfragen? Also beispielsweise MIRT-Teams, die bei Vorfällen vielleicht jetzt noch in der Lage sind. Wir haben einen kleinen vierstelligen Bereich von Kritisbetreibern aktuell. Da ist vielleicht noch, ich sag mal, die persönliche Betreuung in Anführungsstrichen denkbar. Das wird bei 30.000 Kritisbetreibern so nicht mehr gehen. Welchen Beitrag kann dann beispielsweise die Privatwirtschaft leisten, um eben da Sicherheit zu gewährleisten? Vielen Dank.
Herr Professor Koop.
Die 24-Stunden-Regel zur Meldung macht ja nur dann einen Sinn, wenn ich offensichtlich in schnellster Zeit reagieren muss. Jetzt mache ich den Job 30 Jahre und in 30 Jahren ist es mir nicht einmal passiert, dass ich von, und ich bin sicherheitsüberprüft etc., habe diverse Rahmenverträge mit Bund etc., nicht einmal habe ich Informationen erhalten, die ich nicht vorher von heise.de oder wem auch immer schon kannte. Aber nur das, wenn die Chance dazu besteht, dass man in der Vorwarnung, Achtung, hier ist einem was passiert, du bist ein ähnliches Unternehmen, pass auf, nur wenn diese Information schnell weitergegeben werden. Nur dann hat es den ganzen Sinn. Wir hoffen jetzt auf einen Information Sharing Portal, aber wenn dann auch die Aussage ist, oh, ich gehe ja das Risiko ein, jemanden zu informieren, der es nicht wissen soll, und das Risiko nur bewerte, anstatt das Risiko zu bewerten, wenn ich die alle nicht informiere, was passiert denn dann? Dann habe ich da an dem Punkt halt nichts gewonnen. Das ist der reaktive Teil. Warum verpflichte ich, so schnell zu reagieren? Und das ist Stress für Unternehmen. Und ich kenne das als Incident Responsler. Nach 24 Stunden sind die alle noch in einem Schockstarre und sind nicht in der Lage, überhaupt rauszufinden, ist es überhaupt ein Vorfall? Ist vielleicht doch nur die IT kaputt? Geschweige denn rauszufinden, ist der jetzt eben schon so bedrohlich, dass ich melden muss, das eine. Aber wir haben auch das Ganze des Proaktiven. Da sind wir beim Thema Schwachstellen-Scanning, was jetzt nur auf die kritischen Infrastrukturen bezogen ist, aber eben es besser wäre, wenn es auf das gesamte, in Anführungszeichen, deutsche Internet funktionieren würde. Wir erfahren von einem Zero-Day-Exploit und wir sind, nehmen wir die Versicherung, sind dann dabei zu sagen, welcher meiner Klienten ist, kann davon betroffen sein. Die dürfen das. Das BSI darf das nicht. Und das ist ja ein Wahnsinn. Dies sozusagen, wir haben einen Sicherheitsvorfall, über Schodan darf ich es auch als Privatperson, das BSI darf es nicht. Wer ist betroffen? Wer geht ein Risiko, um das zeitnah zu machen? Und da vergeben wir uns riesige Chancen.
Danke. Herr Eisengräber.
Ja, wie schon erwähnt, erlebe ich die Zusammenarbeit mit dem BSI sehr, sehr positiv, sei es jetzt im Rahmen UPKRITIS oder auch im Rahmen der Branchenarbeitskreise. Und ich denke, ein Faktor ist hier, dass das BSI ja von Anfang an auch mit KRITIS einen sehr partnerschaftlichen Ansatz auch mit der Privatwirtschaft gewählt hat. Und das ist nur richtig, weil, wie heute schon mehrfach erwähnt, Cybersecurity nur gemeinsam gelöst werden kann. Und insofern ist aus meiner Sicht auch eine Ausweitung der Zusammenarbeit denkbar, um eben Ressourcen, aber auch Know-how der Privatwirtschaft besser nutzen zu können, sei es jetzt eben in der Konsolidierung von Informationen, Berichtswesen, Beratungsleistungen. Das ist grundsätzlich denkbar. Denn wie auch schon erörtert, das Gesetz eben nur den erhofften Erfolg liefert, wenn Informationen, Meldungen dann auch zeitgerecht verarbeitet und darauf reagiert werden und das BSI dazu befähigt ist. Was auch schon anklang, ist das hohe Vertrauen in die Vertrauensstellung, die das BSI genießt. Und das ist natürlich ein Faktor dann, der dort auch berücksichtigt werden muss, wenn man stärker auf Dienste der Privatwirtschaft zurückgreift. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein Punkt, Frau Professor Schulmann hat es angesprochen, wo wir das Thema digitale Souveränität und Stärkung der digitalen Souveränität dann auch beachten müssen.
Dankeschön. Kollegin Kahn.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Plattner, eine Frage an Herrn Kipka. Zuerst an Frau Plattner. Jetzt ist zuletzt ja das Koalitionsvorhaben nochmal angesprochen worden in dieser Debatte des effektiven Schwachstellenmanagements. Und können Sie einmal bitte auch in Anbetracht der gegenwärtigen Bedrohungslage, auch durch internationale Aspekte, Ihre Sicht auf die IT-Sicherheitsperspektive darstellen zur Schließung von Schwachstellen? Und an Herrn Kipka, wir diskutieren jetzt ein bisschen mehr als 1,5 Stunden. Vielleicht gibt es in der Debatte einen Punkt, von dem Sie meinen, der ist noch zu kurz gekommen. Dann würde ich Sie bitten, den noch zu beleuchten. Dankeschön.
Bitte. Ja, danke schön auch nochmal für die Schwachstellenfrage. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben Länder dieser Welt, die haben in der Tat, es wurde schon angesprochen, eine ganz klare Strategie, die darauf abzielt, Schwachstellen zu sammeln und diese für staatliche Zwecke einzusetzen, also sprich für potenziell Spionage, Sabotage etc. pp. Wir haben dazu entsprechende Berichte, entsprechende Erkenntnisse. Wir sehen ganz klar, wie das als politisches Mittel eingesetzt wird. Heißt, wir müssen davon ausgehen, dass jede Schwachstelle, die da draußen gibt, auch gegen uns verwendet wird. Und deswegen ist uns natürlich als diejenigen, die sich um das Thema Schutz der Infrastrukturen und der Firmen und Institutionen kümmern, natürlich ganz wichtig, dass wir möglichst jede Schwachstelle schließen. Denn jede, die da draußen ist, wird auch gegen uns verwendet. Und jede, die da draußen ist, sollten wir nicht glauben, dass wir die Einzigen sind, die sie verwenden können. Insofern plädieren wir stark dafür, natürlich zu schließen. Das ist jetzt aber natürlich auch nur in Anführungsstrichen unsere Perspektive. Das ist auch unser Job, genau diese Perspektive einzunehmen. Mir ist vollkommen klar, dass es andere Institutionen in der Bundesregierung gibt, die eine andere Perspektive darauf haben und die auch haben müssen. Das gehört dazu. Nichtsdestotrotz ist unsere Expertenmeinung aus unserer Perspektive sehr klar der Schutz. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass diese Schwachstellen nicht genutzt werden. Wir haben Angriffe auf Parteien in letzter Zeit gehabt. Wir hatten Angriffe auf politische Stiftungen, auf den vorpolitischen Raum. Wir hatten Angriffe auf den Bundestag selber. Viele von diesen Angriffen haben mit Schwachstellen und mit sogenannten Zero Days zu tun. Und ich plädiere dafür, dass wir einen klaren Prozess haben, bei dem vor allen Dingen Forscher sich sicher sein können, dass die Schwachstellen auch geschlossen werden. Da bin ich absolut dafür. Und wenn es darüber hinaus den Bedarf gibt, eine weitere Regelung zu treffen für Schwachstellen, mit denen genau das nicht passieren soll, dann werden wir den regeln müssen. Wir könnten aber das vielleicht auch in 2 Stufen machen. Und wenn das sozusagen ein Punkt ist, der uns auffällt, wie gesagt, mir ist wichtig, dass wir das Gesetz in Kraft treten lassen, dann können wir es vielleicht auch in 2 Schritten machen. Danke.
Danke, Professor Kipka.
Ja, also ich würde ganz gerne vielleicht zwei Punkte noch mal ansprechen. Einerseits der Paragraph 30 BSI-Gesetzentwurf, der liegt mir schon seit längerem schwer im Magen, weil da ja einfach nur die Aufzählung von Möglichkeiten und Maßnahmen abschließend technisch-organisatorischer Art wiedergegeben wird, die zu einem höheren Cybersicherheitsniveau führen sollen. Und ich finde diese Vorschrift irreführend, also ich finde sie auch schon in NIS-2-Richtlinie irreführend, weil es eben nahelegt, dass man durch Einzelmaßnahmen ein höheres Maß an Cybersicherheit erreichen könnte und das Risikomanagement an sich eben außer Acht gelassen wird. Und wir sehen jetzt auch schon in der Praxis, dass eben auch teilweise Cybersicherheitsunternehmen, Beratungsunternehmen wie auch vor allem Produkthersteller das für sich ausnutzen, indem sie sagen, ja, durch diese und jene Maßnahme bist du irgendwie am Ende NIS-2-compliant, was eben bis zum verschlüsselten USB-Stick reichen kann. Das ist ein Problem, wenn wir an die Umsetzung denken. Und da sollte man vielleicht überlegen, weil es andere Mitgliedstaaten teils auch so machen, ob man wirklich eins zu eins auf diese Vorschrift referieren muss oder nicht einfach sagen kann, wir referenzieren auf den Stand der Technik, wie wir es bislang auch gemacht haben, legen das Ganze aber europarechtskonform aus, ohne das jetzt eins zu eins an der Stelle wiederzugeben. Ich glaube, das würde vielen helfen, wenn man dadurch eben diesen Aspekt des Risikomanagements im Mittelpunkt stellt und einige Betriebe teils auch gar nicht die IT haben, die jetzt neu betroffen sind, um diese Maßnahmen jetzt im Einzelnen durchsetzen zu können, die jetzt in Artikel 21 Absatz 2 NIS 2 beschrieben werden. Des Weiteren vielleicht abschließend auch nochmal das Thema Begrifflichkeiten. Also wesentliche und wichtige Dienste heißt es ja in der NIS 2 Richtlinie. Wir machen davon eine Ausnahme, indem wir eben sagen, besonders wichtige und wichtige Einrichtungen. Da stellt sich die Frage, warum. Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind und da führt das Ganze zu Verwirrung. Und last but not least, das wird man jetzt nicht abschließend in 30 Sekunden klären können, die Frage, ob überhaupt Betreiber kritischer Anlagen in diesem Sinne begrifflich benötigen, weil es wird ja zwischen wesentlichen und wichtigen Diensten auf europäischer Ebene differenziert und so eine Sonderkategorie kennt jetzt an der Stelle auch nicht das europäische Recht. Und es wird ja sowieso in Paragraph 31 ja, glaube ich, gesagt, dass risikoabhängig Cybersicherheit zu gewährleisten ist. Und für diese besonderen Kategorien von Unternehmen müsste denn ja risikoabhängig sowieso mehr geleistet werden. Und da sehe ich nicht zwingend den Bedarf, eben nochmal eine Sonderkategorie oder ein Sonderweg hier in Deutschland zu gehen. Danke.
Danke, Herr Janich.
Ja, vielen Dank. Meine zwei Fragen gehen an Frau Plattner. Frau Plattner, glauben Sie, dass alle von dem Gesetz betroffenen Unternehmen von sich aus innerhalb von 3 Monaten eine Registrierung beim BSI oder beim BBK vornehmen werden oder sollte der Staat auf diese Unternehmen zugehen? Und meine zweite Frage, wie wird die Erfassung gewährleistet? Wird die Einpflegung der neuen Daten problemlos ablaufen, so sie denn bei den Behörden eingehen? Oder läuft die Erfassung auf eine Kommunikation mit dem neuen Partner hinaus, was dann entsprechend arbeitsintensiv werden könnte?
Ja, versuche ich gerne was dazu zu sagen. Also gehen wir davon aus, dass alle Firmen sich innerhalb der ersten 3 Monate registrieren werden? Nein. Und wir fußen das schlichtweg auf den Erfahrungswerten, die wir haben. Tatsächlich war es in der Vergangenheit so, dass wir im Zweifelsfall den Firmen dann auch hinterher telefoniert haben. Wir haben uns also aktiv darum bemüht, dann auch die Registrierung zu bekommen, in dem Maße, in dem wir das tun konnten. Das werden wir bei 29.500 Unternehmen, die wir aktuell schätzen, natürlich nicht schaffen können. Das heißt, wir werden insbesondere vor dem Hintergrund der Ressourcensituation damit leben müssen, dass einfach viele Firmen da auch ein Stück weit durchs Raster fallen. Wir werden uns sicherlich Stück für Stück nach und nach auch darum kümmern, aber in den ersten 3 Monaten halte ich das für nicht sehr realistisch. Hinzu kommt, dass viele Firmen auch gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Wir haben da zwar Angebote geschaffen, sodass sie testen können, ob sie betroffen sind. Das läuft auch gut, das wird auch rege nachgefragt. Nichtsdestotrotz, wenn sich die Firmen damit erst gar nicht beschäftigt haben, haben sie unter Umständen noch nicht mal eine Idee, dass sie betroffen sein könnten. Würde ich mir wünschen, dass wir das aktiv können? Ja, das würde ich mir natürlich wünschen. Wie gesagt, wir versuchen mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Bestmögliche umzusetzen. Dann werden wir die neuen Daten problemlos integrieren können. Wir können viele der bestehenden Strukturen bei uns gut verwenden und weiterverwenden. Wir bauen aber natürlich auch jetzt ein Stück weit auch noch neue Dinge auf und vor allen Dingen brauchen wir die europäische Harmonisierung. Also da wird es noch einiges an Anpassungen auch entsprechend geben. Das heißt, wir können auf ein gutes Fundament aufsetzen, aber völlig problemlos wird das auch nicht laufen. Wir sind aber mittendrin in den Vorbereitungen und ich bin da durchaus optimistisch, so, aber wahrscheinlich nicht ganz reibungsfrei.
Vielen Dank, Kollege Höferlin.
Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage an Herrn Herbig im Ansetzen an das, was Sie in Ihrem zweiten Durchgang gesagt haben, nämlich die Nutzung von Schwachstellen. die berechtigte temporäre Nutzung von Schwachstellen, so wie es nur zusammenfassen, die Sie beschrieben haben, und die Einbindung in einen Prozess durch das BSI oder nicht. Ich glaube, die Begründung zu sagen, weil andere Staaten Verpflichtungen haben, Schwachstellen gemeldet zu bekommen, um sie dann gegen beispielsweise uns zu nutzen, erfordert, dass auch wir Schwachstellen melden, um sie dann gegen sie zurückzunutzen, ist, glaube ich, unsinnig. Da sind uns wahrscheinlich ziemlich viele hier in dem Raum einig. Frau Plattner sagt das ja auch gerade, solche Schwachstellen schließt man am besten, weil dann können sie nicht mehr gegen uns genutzt werden. Und es ist manchmal, glaube ich, ein bisschen naiv zu glauben, dass wenn wir Schwachstellen finden und wollen sie dann gegen jemand anderen nutzen, dass dann andere nicht auch diese Schwachstelle finden, um sie dann gegen uns zu nutzen. Also die sind ja auch nicht blöd. Das heißt, entscheidend ist doch das Kriterium, wo ist denn diese Schwachstelle? Also nicht, also ist das eine Standardsoftware, ist es eine Lieferkette, ist das etwas, was jeden von uns betreffen kann, oder ist das eine Software oder eine Einrichtung, die nur in bestimmten Ländern vorkommt oder, wie Sie selbst gesagt haben, Ransomware. Vielleicht führen Sie doch mal aus, wie denn so ein Prozess genauer aussehen kann, aus Ihrer Sicht unter Einbindung des BSI. Und das schließt mich sozusagen zur Frage, um das jetzt mal so ein bisschen gegenüberzustellen, Frau Plattner, Sie hätten am liebsten, dass Sie nicht in diesen Prozess eingebunden sind. Ich glaube aber, dass es schon gut ist, wenn das BSI zum Beispiel bei der Erstellung von Kriterien eingebunden wäre. Vielleicht können Sie dann danach mal darstellen, wie Sie denn gerne eingebunden wären und wo Sie nicht eingebunden wären in einen solchen Prozess, also sozusagen vielleicht ins operative Doing nachher, um die einzelne Stelle zu bewerten, oder in abstrakte Regelungen. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, der noch wesentlich fehlt in der NIS-2-Umsetzung und den wir unbedingt brauchen und den wir auch in diesem Zug brauchen, weil es lässt sich nicht darauf warten, weil Schwachstellen werden dauernd ausgenutzt. Und wir haben kein richtiges Schwachstellenmanagement.
Danke. Sie haben das Wort.
Ja, wunderbar. Besten Dank. Kurze Vorbemerkung. Schwachstellen sind, auch wenn wir das hier gerade in den Mittelpunkt stellen, gerade nicht das Haupteinfallstor für Vorfälle, sondern es sind wirklich Zugangsdaten, die abgefarmt werden und die dann immer wieder benutzt werden. Das nochmal einfach zur Klarstellung. Ansonsten, ja, wir sind uns einig bei diesem Punkt, der gerade vorgebracht wurde. Und es wird sich wahrscheinlich um ein Edge-Case handeln, Schwachstellen in Ransomware, Schwachstellen in einer fake-russischen Artillerie-App für die ukrainischen Soldaten und so weiter. Da kann man sich natürlich zwei Sachen vorstellen. Der eine ist, die simpelste Lösung ist zu sagen, alle Behördenvertreter müssen Schwachstellen sofort, sofern sie davon Kenntnis erhalten, zeitnah oder umgehend an das BSI melden. Und das BSI sorgt sich dann darum, dass die geschlossen wird im zusammen mit den Produktverantwortlichen. Hier muss es aber natürlich die Möglichkeit geben, dass das BSI auch entscheiden kann, die Schwachstelle nicht weiterzugeben, zum Beispiel, weil es eben eine Schwachstelle in einer Ransomware ist, zum Beispiel, weil es ein Produkt ist, was End of Life ist, es gibt keinen Produktverantwortlichen mehr, dann kann das BSI sich entscheiden, irgendwen einzustellen, der dann vielleicht, wenn es Open Source ist, einen Code schreibt, der die Schwachstelle fixt und so weiter. Aber wir müssen natürlich auch bei der Gesetzgebung dafür sensibel sein, dass es Edge Cases geben kann, wo das eben nicht immer direkt durchläuft, alles geht ans BSI, BSI meldet, alles wird geschlossen, sondern dass es Edge Cases gibt. Und der Prozess, wie wir uns ihn mal aufgemalt haben, ist in der Tat so, dass Schwachstellen, die nicht direkt geschlossen werden sollen, wo man überlegen soll, ob sie geschlossen werden sollen, in einen Prozess eingeführt werden. Dort wird anhand dieser Kriterien, wo ist es, wie schwer ist es, muss es gechained werden oder verkettet werden mit anderen Schwachstellen, wenn es nutzbar ist, wissen wir überhaupt, wer dahinter steckt und so weiter. Dass da beurteilt wird, was soll mit dieser Schwachstelle geschehen, halten wir sie eventuell für einen Zeitraum zurück. Und in diesem Gremium muss meines Befindens nach das BSI sitzen. Und das BSI muss darauf hinwirken, dass in den meisten Fällen, wo es das für sinnvoll erachtet, eben diese Schwachstelle dann eben auch ins BSI gegeben wird, zum Schließen. Wenn das BSI nicht drin sitzt, kann man sich auch das ganze Gremium sparen, weil dann sitzen diejenigen drin, die die Schwachstelle natürlich zurückhalten wollen. Dann brauchst du auch keinen Diskurs, dann brauchst du auch keine Kriterien, sondern kannst du direkt zurückhalten. Und deswegen brauchen wir eben dieses, wenn wir diesen Prozess gehen, diesen etwas komplexeren, brauchen wir einen Vertreter, eine Vertreterin, mindestens der IT-Sicherheit da drin, die das mit drüber entscheiden kann. Aber man kann auch über Sperrminoritäten nachdenken, man kann über Vetos nachdenken und so weiter.
Das müssen wir jetzt verschieben.
Es gibt da mehrere Kriterien und das verschieben wir in das Papier rein.
Frau Plattner. Ja, sehr gerne. Also wir haben auch in der Diskussion, die wir auch schon seit einiger Zeit miteinander führen, natürlich angeboten, dass wir als allererstes mal auch einen Satz an Kriterien erstellen. Den haben wir auch erstellt. Da gehören dann zum Beispiel auch so Dinge zu, wie lässt sich von Remote aus ausnutzen versus man muss quasi vor Ort sein und ein Stück Technik auch in der Hand haben.
was natürlich dann auch schnell zeigt, was sehr viel größeres Schadpotenzial dann im Zweifelsfall auch hat. Und es gibt natürlich dann auch noch jede Menge Fälle, die irgendwo im militärischen Bereich sich abspielen. Man kann dafür durchaus eine Liste von Kriterien erstellen. Das haben wir auch getan. Und dafür würden wir auch immer zur Verfügung stehen. Wir hatten vorgeschlagen gehabt oder zumindest auch mal positiv diskutiert, dass auch wir sehen, dass man dafür ein Gremium hat, das entsprechend solche Entscheidungen auch trifft. Wir hatten angeboten, dieses Gremium eben halt auch aus unserer Perspektive mit den notwendigen Kriterien zu versorgen. Und wir hatten auch angeboten, dass wir unter Umständen vielleicht alle 1-2 Jahre sozusagen auf dann im Nachgang auch geschlossene Schwachstellen auch zurückblickt und auch nochmal gegebenenfalls Kriterien nachschärft, einfach aufgrund der Lessons learned mit den Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Das haben wir angeboten, da stehen wir auch nach wie vor dazu. Bei der Frage, ob wir in diesem Gremium mit dabei sein sollten oder nicht, würden wir im Moment erstmal für ein, wir glauben, das geht auch ohne uns, plädieren. Die Diskussion kann man aber natürlich auch einfach fortsetzen. Uns aber definitiv an der Fachlichkeit da auch konstruktiv zu beteiligen, da können Sie hundertprozentig auf uns zählen. Und wir glauben auch, dass man da auch gute Lösungen finden kann. Das wäre meine kurze Antwort.
Vielen Dank. Ich schaue jetzt in die Runde. Quält irgendeine Fraktion noch eine Frage? In Ordnung. Dann danke ich allen Beteiligten, den Sachverständigen genauso wie den Abgeordneten. Und Sie sehen, wir sind auch in der Lage, diese Ausschusssitzung geordnet ablaufen zu lassen und sogar im Zeitplan. Die Kolleginnen und Kollegen wissen, worauf ich anspiele. Also dann bis Mittwoch. Ich schließe die Sitzung.